In der Welt der hinreißenden Mannequins und Beautiful People spielt die Oscar-Preisträgerin Faye Dunaway die Fotografin Laura Mars. Ihre Motive, die Welt der Gegensätze. Tommy Lee Jones als Lieutenant John Neville ist an ihren Fotos aus anderen Gründen interessiert.
Das hier sind geheime Polizeifotos. Von unaufgeklärten Mordfällen. Sie sind noch nie irgendwo veröffentlicht worden. Meine Frage ist ganz einfach.
Warum meine Fotos ihren so ähnlich sind?
Genau das.
Zwischen den Superpartys der Modewelt und der konzentrierten Arbeit im Studio eröffnet sich ihr eine neue Dimension. Unerforscht. Unerwartet. Unfreiwillig wird Laura Mars Zeugin einer Reihe von Morden, die sie mit den Augen des Mörders miterlebt. Die Augen der Laura Mars.
Wenn es passiert, kann ich nicht sehen, was sich vor mir abspielt.
Ich bin beim Sehen durch den Kopf gegangen.
Was ich sehe.
Das ist das allererste Mal für mich, dass ich den Film komplett gesehen habe, in Gänze. Ich habe ihn schon mehrfach begonnen, aber niemals zu Ende gebracht. Ich glaube, zweimal. Das lag nicht zuletzt an der mangelhaften Qualität der DVD, des Datenträgers, Bildton-Datenträgers, der mir vorlag. Jetzt habe ich diese schöne Indicator-Blu-ray gehabt und dazu natürlich auch noch von dir hier den Wunsch, darüber zu sprechen und jetzt einen Anlass dafür gefunden. Und was, also der bestimmte Gedanke jetzt beim Sehen war nicht, oh, Faye Dunaway ist so toll oder Irvin Kershner hat ja doch tolle Sachen gemacht, außer Empire Strikes Back, sondern vielmehr, das ist doch ein Giallo, ein amerikanischer Giallo, oder?
Ja, doch, würde ich zustimmen. Ja, durchaus.
Gibt ja relativ wenige davon.
Gibt es. Der hatte auch noch ein paar andere Anklänge aus irgendwie ein, zwei anderen Genres, aber also da, das Genre hat er da schon klar mitgenommen und man sieht ja auch Parallelen zu anderen Filmen und großen Vorbildern oder kleineren Vorbildern. An welche anderen Filme musstest du denken bei der Sichtung? Hattest du andere Filme im Kopf? Vom Stil oder vom Inhalt?
Ja, eine ganze Menge. Ich vergesse wahrscheinlich die Hefte, aber Phänomena, einfach wegen der übernatürlichen Elemente auch und weil es eben auch genretechnisch passen würde. Hier Teufelskreis Alpha, The Fury von Brian De Palma auch, um jetzt mal weg vom Giallo zu kommen, zum amerikanischen Thriller, eben auch wegen der metaphysischen Komponente, da geht es ja auch um telekinetisch begabte Menschen, aber eben auch grundsätzlich, ich musste an diverse Jolly denken mit Elementen außerhalb dieser Welt, dieser realen, unserer weltlichen Welt, wie Malastrana von Aldo Lado oder Die Farben der Nacht von Sergio Martino, da hat eben Edwidge Fenech, die Hauptdarstellerin, auch immer Visionen und sieht Morde voraus. Mhm. Da ist eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Einiges tatsächlich auch chronologisch nach die Augen der Laura Mars angesiedelt. Zumindest Phänomena, glaube ich, kam später.
Ja, ich hatte da auch noch ein paar andere Dinge im Kopf, die gar nicht so im Giallo-Genre drin sind, sondern eher so dieses, ja, Peeping Tom zum Beispiel musste ich mir dran denken.
Ja, sehr schön.
Der ist da so mit drin und von der Form, gerade so die ersten 20 Minuten vielleicht, musste ich auch sehr an Clute denken oder Clute. Einfach so ein bisschen durch die Komposition, die Bildkomposition hier und da. Und ich hatte auch noch, aber da kommen wir später zu, ich hatte auch noch Mitternachtsspitzen im Kopf mit Doris Day aus einem ganz speziellen Grunde, aber da würde ich vorgreifen. Aber irgendwie kam der mir auch in den Sinn. Also so ein bisschen Noir steckt ja auch hier in den Augen von Laura Mars mit drin, gerade von der Lichtsetzung am Anfang. Noir, so mit diesen, so mit diesen Augen, wo sehr mit harten Licht- und Schatteneffekten gespielt wird. Das driftet dann irgendwann in diese Disco-Optik ab, ne? Mhm. Vaseline, Point-of-View-Kamera oder Butter, je nachdem, was sie draufgeschmiert haben. Aber irgendwie ist das so ein Mix, das.
Ich denke auch, ich glaube, deswegen dürfte der Film auch einer relativ großen Zielgruppe gefallen, hoffe ich zumindest. Also mir hat er gefallen, um das schon mal hier vorweg zu spoilern. Aber es ist Giallo drin, sicher Noir-Elemente, klar. Auch so ein bisschen, weil du Clute angesprochen hast, Paranoia-Kino sicher. Liegt vielleicht auch daran, dass Faye Dunaway, ich glaube, kurz zuvor in 3 Tage das Condor zu sehen war, den ich auch immer so in diese ganze hier Alan J. Pecula Ecke schmeiße, obwohl er, ist er auch von Alan J. Pecula?
Nee, ich glaube nicht, aber der ist auf jeden Fall
von Sidney Pollack. Aber eben auch so, einfach so aus diesem Dunstkreis des Paranoia-Kinos mit Robert Redford in einer Hauptrolle. Und natürlich Faye Dunaway, ich extrem stark in meiner Wahrnehmung in Chinatown verorte. Das ist für mich so die Rolle, mit der sie, mit der ihre Karriere steht und fällt. Ist natürlich nicht der Fall, weil sie hat auch noch Network gemacht und Bonnie and Clyde und sie ist insgesamt einfach eine großartige Schauspielerin, die ich sehr, sehr verehre. Mhm. Aber ihre Rolle in Chinatown ist für mich so wirklich das Maß aller Dinge, was so moderne Noir-Figuren, zumindest so auf der Seite der Femme Fatale betrifft. Das ist der Qualitätsstandard.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, lustig. Okay, das kommt jetzt plump rüber, aber also ich hatte sie in frühen Jahren eher im Kopf auch verknüpft mit Columbo.
Ja.
Das ist einfach so, weil diese Folge, ich mochte die damals wahnsinnig gern. Ich mag die auch heute noch sehr gerne. Ein bisschen gelitten hat sie vielleicht hier und da, aber sie ist mir total aufgefallen und diese Columbo-Episode ist mir total aufgefallen, weil ja da auch Columbo und sie sich so aneinander rantasten und so ein bisschen so ein, da knistert's, ne? ich glaube, ja, Peter Falk hat's ja selbst geschrieben, wahrscheinlich wollte er das so. Aber irgendwie ist die hängen geblieben.
Nicht und, eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen.
Ja, das ist vollkommen okay, vollkommen in Ordnung. Da guckt man ja auch oft mit so einem Blick drauf, wie hat man das bei der ersten und zweiten Sichtung irgendwie erlebt, ne? Und ich glaube, das schwingt da auch bei mir immer noch mit. Es ist technisch bestimmt nicht die beste Folge.
Ja, es hat so was Hagiografisches. Es ist eben so, als hätte Peter Falk eine Folge geschrieben, um einfach sich und seine gute alte Freundin Faye Dunaway oder vielleicht ist sie auch eine Schauspielerin, die er angeemmelt hat, Zeit seiner Karriere, Zeit seines Lebens, einfach mal zusammenzubringen vor die Kamera. Und genauso guckt sich das eigentlich auch an. Also über weite Strecken ist ja der Kriminalfall selber rückt ja komplett in den Hintergrund, zugunsten einfach von Szenen zwischen Falk und Dunaway, die sich, ja, schöne Augen machen. Und natürlich ist es auch sehr schmeichelhaft für jemanden wie Peter Falk in seinem damals schon relativ hohen Alter, wenn dann jemand kommt wie Faye Dunaway, die im Grunde nicht gealtert ist seit den 70ern, so sichtbar.
Das stimmt.
Und sagt, hier, hast du eine schöne Krawatte.
Und er hatte auch immer sein süffisantes Lächeln, was er genau in diesen Episoden drin hat, wo man genau merkt, der spielt gerade gar nicht so sehr seine Rolle, sondern der genießt einfach gerade diesen Moment.
Peter, du wirktest gerade total abwesend, sagt der Regisseur. Und Peter sagt, ach komm hier.
Das war schön.
Das wird nicht nehmbar.
So, aber hier, um auf die Besetzung mal zu sprechen zu kommen. Also
sehr gerne.
Die Besetzung ist ja der Knaller. Ja. Das muss man jetzt erstmal sagen. Also überhaupt die Leute, die da vor und hinter der Kamera an diesem Ding hier mitgemacht haben, das ist mächtig beeindruckend. Also irgendwie angefangen beim Drehbuch von einem sehr jungen John Carpenter, der da irgendwie was abgeliefert hat, was, glaube ich, dann auch noch ziemlich auseinandergenommen wurde und ziemlich stark bearbeitet wurde. In vielen Punkten hat er mal hier und da durchscheinen lassen. Aber ist ja trotzdem erstmal ein richtig großer Name in der Phase, ich glaube, ganz kurz bevor Halloween rauskam, ne? Müsste das gewesen sein, ja. Also wirklich Frühphase. Und du hast ihn schon erwähnt, den Irvin Kershner, der wird zu diskutieren sein in diesem Film. Der ja aber auch ein großer Name ist, allein durch das, was er danach gemacht hat. Ich glaube, dieser Film hier war auch verantwortlich dafür, dass er den Regieposten bei Star Wars überhaupt bekommen hat. Mhm. Weil irgendwie ist da eine Rohfassung durch die Gegend gegeistert, die dafür gesorgt hat, dass er da irgendwie reingezogen wurde. Mhm. Aber vor der Kamera mit der erwähnten Faye Dunaway, das ist ja schon mal eine Hausnummer, aber auch die anderen Namen. Tommy Lee Jones ist dabei, Brad Dourif ist dabei, den ich ja, ich liebe diesen Mann. Also der ist ja eine anerkannte Größe. Und Star Trek haben wir hier auch vertreten mit, du kannst ihn bestimmt besser aussprechen als ich, mit meinem lässigen Nicht-Französisch, René Auberjonois?
Ja, ist das korrekt? Sehr gut, sehr perfekt.
Da muss ich noch ein paar Mal üben, bis das richtig runterflutscht. Den ich auch also unglaublich schätze und in dieser Rolle hier auch unglaublich schätze, weil der so anders spielt als in anderen Sachen, die ich von ihm kenne. Ich kenne jetzt von ihm nicht so wahnsinnig viel, persönlich. Aber hier hatte irgendwie, ich habe den Eindruck, der hatte unglaublichen Spaß an dieser Rolle. Unglaublichen Spaß, den so ein bisschen zu überzeichnen und zu überdrehen und zu übertüddeln und sich in diese Outfits reinzuwerfen und so.
Es ist nicht unbedingt, es ist sehr gutes Casting, finde ich. In meiner Wahrnehmung jetzt nicht wahnsinnig originelles Casting, weil ich glaube, so weit ist das, was er hier macht, Aubergeois Noir, weil besser kann ich es auch nicht. Nicht so wahnsinnig weit weg von dem, was er in MASH gemacht hat. Mhm. Also in der Serie, nicht in dem Film. Selbiges gilt für Brad Dourif, der im Grunde, glaube ich, auch nur diese eine Art von Rolle spielte, viele Jahre, also ich möchte sagen, einige Jahre lang, aber eigentlich bis heute, muss man ehrlicherweise sagen.
Ah, oh, das stimmt.
Der so seinen Durchbruch hatte ein paar Jahre zuvor mit einer Flug über das Kuckucksnest und dann auch so auf diese Art von leicht verrückten Rollen, leicht, mehr oder weniger leicht abonniert war. Und Tommy Lee Jones ist so, ich glaube, die einzige Person hier vor der Kamera, die mir zum damaligen Zeitpunkt, also die ich nicht so richtig einordnen kann, wie Leute auf ihn reagiert haben, weil es war ja schon sehr stark zu Beginn seiner Karriere oder zumindest vor der Zeit, in der er, sagen wir mal so, seinen großen Durchbruch hatte. Ich weiß nicht, wie man es anders benennen soll. Mhm. Ich weiß nicht, wann der eigentlich kam. Ich habe das Gefühl, immer bei Tommy Lee Jones, es kam so schleichend und irgendwann kam dann der Harrison Ford Film raus, Auf der Flucht. Diese Serienadaption. Und dann kannten ihn plötzlich alle. Aber davor war eben Tommy Lee Jones einfach da. Und ich glaube auch nie so wirklich zuzuordnen, so, oh, spielt er jetzt böse Jungs? Spielt er irgendwie den Love Interest? Der konnte eigentlich alles. Sinistre Rollen. Aber mal abgesehen so von ihm, habe ich schon das Gefühl, dass man hier sehr, sehr klar Typen besetzt hat. Gesagt hat, hier, Faye Dunaway, die ist perfekt irgendwie als Modefotografin. Wir brauchen einen leicht Bekloppten, so einen roten Hering, einen Red Herring, den wir so als mutmaßlichen irgendwie Schurken etablieren, aber der irgendwie auch vielleicht doch ganz nett ist und einfach nur ein bisschen bekloppt ist, Brad Dourif und so weiter und so fort.
Und noch erwähnenswert auch weiß ich auch nicht, wie man ihn genau ausspricht, aber Raul Julia oder Julia. Ja, wahrscheinlich. Aber auch ein guter Mann. Also ich freue mich immer, wenn ich sein Gesicht sehe, was ja gar nicht so wahnsinnig oft vorkommt. Aber
auch nicht in diesem Film, leider.
Stimmt. Aber der ist eine Type, der direkt seine Marke hinterlässt. Also der bleibt im Kopf irgendwie. Und der hat ja auch so eine gewisse Art zu spielen, die immer mal wieder auftaucht. Ne? Aber das kann er auch gut. Das kann er sehr, sehr gut. Aber das sind so die Hauptposten hier in diesem Ding und alles irgendwie markige Gesichter, markige Typen. Obwohl René Aubergenois hat ja da schon was sehr, sehr Jugendhaftes, ne? Das ist ja, also der ist ja jetzt nicht so eine Charaktervisage wie da schon so ein Tommy Lee Jones. Aber der bringt das halt eher so durchs Spiel mit.
Ja. Also Tommy Lee Jones ist so tatsächlich einer der optisch benachteiligten, offensichtlich Menschen. Ich versuche das irgendwie so mit so wenig Shaming-Effekt wie möglich auszudrücken. Ähnlich wie Sylvester Stallone, der wirklich eine große Karriere hatte, was mich echt überrascht. Weil er ist ja schon jemand, der hat ein sehr, sehr markantes Gesicht und kein konventionell attraktives Gesicht. Er hat ja tatsächlich auch, glaube ich, relativ viele, ich glaube, das sind Aknenarben oder sowas. Ich glaube, das darf man sagen, sowas. Er ist jetzt kein Mensch, der vor die Kamera tritt, von dem man sagt, meine Güte, das ist hier so der klassische Hollywood-Idol-Typ, der prädestiniert ist für eine große Hollywood-Karriere. Sondern einfach ein markantes Gesicht. Und dass er dann in späteren Jahren einfach zu so einem Megastardom kam. Ich habe da Respekt vor.
Ja, auf jeden Fall. Aber hier auch noch ausgestattet mit einer unglaublich schlimmen Frisur. Ich finde diesen Moment so witzig, wo er da selber auf diesen Monitor guckt und nur sagt, so sehe ich aus? So sehe ich wirklich aus? Da musste ich kurz lachen, weil also das ist, ich weiß nicht, was vielleicht rannte er wirklich in der Zeit immer so rum. Vielleicht ist das extra für die Rolle. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall ist das, ist nicht unbedingt der Typ, der um die Ecke kommt, in den sich jede Frau, glaube ich, direkt unbedingt verliebt.
Nee, auch was so seine ganze Art betrifft. Er ist ein schwieriger Typ. Überhaupt ist sie, ich glaube, die Liebesgeschichte, aber das können wir dann später auch gerne vertiefen, nicht einer der gelungensten Aspekte für mich des Films. Oder sagen wir mal so nachvollziehbarsten.
Für mich ganz genauso. Das wird gleich zu besprechen sein.
Ja. Erstmal ursprünglich. Entschuldigung.
Ja,
ich wollte dich begrüßen.
Hi.
Ich möchte nicht, dass du eine weitere Viertelstunde, geschweige denn noch mehr Zeit, 50 Minuten, 2 Stunden, was ich ins Land ziehen und ich verpasse, zu sagen, Udo Fischer ist bei mir. Udo Fischer aus Düsseldorf. Hallo.
Oh, und ich freue mich. Hallo. Das hatten wir aber auch schon, dass wir das erst am Ende genannt haben. Das ist alles schon vorgekommen.
Ja, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen bedauerlich. Und du hast wieder einen Thriller mitgebracht. Du bist dir, was das Genre betrifft, über das wir am häufigsten reden, da relativ treu geblieben. Es sind doch meistens Thriller.
Ja, und hier auch wieder mit klarem Bezug zur Fotografie. Das bringe ich ja auch immer ganz gern mal rein. Das ist nicht jedes Mal so, aber der hier ist ja schon sehr, sehr offensichtlich inspiriert und beeinflusst von der Modefotografie-Welt oder spielt halt auch in dieser. Mhm. Und ja, manchmal ist mir das ein Anliegen, solche Dinge dann auch mitzunehmen, die, die irgendwie so ein Vehikel sind oder auch sowas mitbringen. Ja. Ich wollte noch darauf zu sprechen kommen, wer eigentlich die Hauptrolle spielen sollte, weil ganz lange ja Barbara Streisand hier im Gespräch war oder schon kurz vor Vertragsabschluss war, das Ding hier zu machen. Die hat ja auch diesen Titelsong gemacht, der da am Anfang durch die Lautsprecher schmettert.
Ja, ist fast sowas wie ein Bond-Song, habe ich immer das Gefühl.
Richtig, das habe ich mir auch als allererstes hier notiert. Dieses Musik-Opening und auch dieses kurz stehende Bild, als wenn man in Bond reinflutscht. Hat das für dich gepasst?
Nein.
Nee.
Ich fand es aber trotzdem nicht, also es hat nicht gepasst, ich fand es aber trotzdem nicht verkehrt. Ich kann, will heißen, und ich glaube, darauf kommst du jetzt auch gleich zu sprechen, ich kann komplett nachvollziehen, warum der Song da drin ist. Hat nämlich auch mit der Produktionsgeschichte des Films zu tun, aber bitte.
Ich finde das ein unglaublich starker Auftakt, aber der zieht halt überhaupt nicht in die Atmosphäre rein, die direkt danach passiert. Das ist dieses, überall ist hier wie ein Flickwerk gemixte Dinge, wo man sich manchmal fragt, warum ist das gerade so? Und in puncto Musik ist das hier ein völliges Flickwerk, weil man halt diesen brutalen James Bond Opener und Abschluss hat, rein musikalisch betrachtet. Dazwischen unglaublich viel Disco mit irgendwie Shake Your Booty und so weiter. Und dann dazwischen, wenn diese Liebesgeschichte kommt, halt so unglaublich dramatische Streicher, die auch völlig aus dem Film gefallen wirken, wo ich mich auch noch fragte, wer hat denn das entschieden? Woher kommt diese Rappeltüte? Woher kommt dieser Mix hier? Warum ist das so? Ich würde das dem Regisseur unterschieben, ganz dreist, obwohl ich nicht weiß, ob er das wirklich verbrochen hat.
Ja, es ist ja, also ich sehe da gewisse Parallelen in der Entstehungsgeschichte zu Natural Born Killers, dem Oliver Stone-Film, auch weil ich John Carpenter in so einer Tarantino-Rolle hier sehe. Carpenter hat zwar den ersten Drehbuchentwurf geschrieben, das wurde wohl aber in großen, also substanziell umgearbeitet. Und nach meiner Auffassung ist das auch ein Skript, zu dem sich heute Carpenter kaum noch äußert oder da nur gegen seinen Willen.
Wozu äußert sich Carpenter heutzutage noch gerne, außer jetzt der neue Halloween, der da kommt?
Das ist und seine mir, Musik. Ja, das ist mir klar. Außer für das, wofür er bezahlt wird, zu Videospielen und seinen Konzerten. Das ist mir schon klar. Richtig. Aber eine Zeit lang hat er eben zu allem extensive Interviews gegeben und Audiokommentare aufgenommen. Und das ist hier so ein Werk, glaube ich, da spricht er nicht gerne drüber. Ich glaube nicht, dass es ihm unwohl dabei ist, weil wahrscheinlich kassiert er immer noch den ein oder anderen Scheck da, Tantiemen hier für dieses Werk. Aber kreativ scheint er ja nicht wirklich involviert gewesen zu sein. Und wenn man ihn heute über seine Frühphase so reden hört, dann fallen da eben auch andere Titel. Dann sagt er sowas wie Somebody's Watching Me, so hieß er doch, wie wir gesprochen haben, ist für ihn viel wichtiger gewesen.
Someone is watching me, genau. Ja, definitiv, das glaube ich auch. Und ich glaube, er hat sich mega aufgeregt über das Ende, weil ich glaube, er hatte ein komplett anderes Ende auf dem Zettel und fand das hier nicht so.
Das glaube ich ihm gerne. Und die Tarantino-Parallele ist eben folgende, dass tatsächlich Natural Born Killers, glaube ich, immer noch firmiert als Story by Quentin Tarantino, aber Tarantino selber heute sagt, danke für den Check, aber ich habe mit dem Film nichts zu tun inhaltlich. Das ist hier komplett nicht mein Ding. Und ähnlich verhält es sich mit Laura Mars. Kommt eben auch in so einer Durchbruchsphase, wie du schon gerade richtig gesagt hast, für Carpenter, also kurz bevor er wirklich zum Blockbuster-Regisseur wurde, durch den unglaublichen Erfolg von Halloween. Und das war eben mega, mega, mega Hit. Ja, dass der Film hier wahrscheinlich nicht einer, an den er sich gern erinnert. Und eben auch so ein bisschen Stückelwerk, weil John Peters, der Regisseur, der Produzent, sehr involviert war, der eben damals mit Barbara Streisand verheiratet war, vorher A Star Is Born produziert hatte, also die immer wieder in Hollywood aufschlagende Adaption dieses Stoffs, in diesem Fall mit seiner Gattin, damals noch nicht Gattin, beinahe Gattin, und Kris Kristofferson in der Hauptrolle, und er eben nach einem neuen Vehikel für sie suchte. Und das war dann eben Augen der Laura Mars nicht, weil seine Gattin sagte, nee, das ist mir zu schmierig, aber Musik mache ich gerne dazu. John Peters ist übrigens der Mann, der später noch große Hits hatte mit Rayman und Hexen von Eastwick und Batman und sowas. Der Mann, den Kevin Smith immer in seinem Stand-Up-Programm verarbeitet, wenn es darum geht, über seine Hollywood-Erfahrung zu sprechen, mit dem Typen, der mechanische Spinnen in jeden seiner Filme reinschreiben lassen wollte. Und irgendwann bekam er mit Wild Wild West seinen Wunsch und dann war es auch mit seiner Karriere vorbei. Das ist, glaube ich, so die letzte wirklich große John Peters-Produktion gewesen, von der heute noch alle reden.
Ja, schwierige Produktionsgeschichte hier. Irgendwie auch diverse Leute für den Regieposten vorgesehen. Ich glaube, Irvin Kershner war nicht die zweite oder dritte, sondern eher die vierte Wahl. Ja, weiß ich auch nicht, wie gerne er das so gemacht hat. Da habe ich keine Kenntnis zu. Aber
das ist aber auch so, das zieht sich aber auch leitmotivisch durch seine Karriere. Oder dass er eher so derjenige ist, der gerade verfügbar war, als derjenige, den alle haben wollten.
Ja, er ist auch eher,
nicht Unrecht tun.
Er ist ja auch eher ein Handwerker als jetzt wirklich ein großer Stilist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das merkt man auch bei diesem Film hier, dass er da viele Dinge nimmt, der hat sich bestimmt gut informiert, hat sich gut Sachen angeguckt, hat sich einige Jolly reingepfiffen und so andere vergleichbare Filme aus der Ära. Aber ich glaube nicht, das ist ja hier jetzt nicht sein Thema, was er dann irgendwie großartig verfolgt hat danach, ne? Also eigentlich fast gar nicht, oder?
Nee, das gar nicht. Aber es überrascht doch, dass er so quasi seine Karriere, ich möchte nicht sagen beendete, weil er war ja noch, er war jetzt kein steinalter Mann zu dem damaligen Zeitpunkt, aber er war schon so leicht seniorisch. Aber mich wundert eben, dass er seine Karriere eher so mit Sequels oder Spin-Offs zu großen Erfolgen beendete und einige waren teilweise eben Mega-Hits, wie das Imperium schlägt zurück, aber trotzdem niemals so der Regisseur war, den irgendjemand engagiert hat dafür, dass man gesagt hat, oh, der bringt aber seine ganz eigene Ästhetik, seinen einzigartigen Stil da rein, der hat ein ganz tolles Auge, ihr Kameraauge oder tolles Gefühl für Orchestrierung oder so. Er war einfach bis zuletzt so der Typ, den man eben engagiert hat, wenn es hieß, wir brauchen einfach einen guten Handwerker, einen Auftragsregisseur. Der macht uns dann Robocop 2 oder das nicht ganz offizielle hier James Bond Spin-off Never Say Never Again, das hier Bond Comeback von Connery, über das auch nicht mehr so viele Menschen heute reden, zu Unrecht. Über das heute nicht mehr so viele Menschen reden, zu Unrecht. Genau so soll es sein. Weil ich mag den ja ganz gerne.
Ich habe den lange nicht gesehen, aber ich glaube, ich mochte den damals auch ganz gerne.
Aber der hatte eben Ende der 70er schon eine substanzielle Hollywood-Karriere. Der hatte ja schon ganz viele B-Movies zum Beispiel inszeniert.
Und hier haut er halt dieses Ding da raus. Ja. Aber wie gesagt, eben nicht als der erste Mann der Stunde, sondern der kam dann da so rein. Und ist für mich vielleicht der schwierigste Knackpunkt an dem Film. Neben ein, zwei Drehbuchentscheidungen. Aber Wie fandst du das Ganze regieseitig? Hat dir das gefallen?
Ich hatte etwas mehr erwartet. Wie gesagt, alles in allem ein guter Film. Vielleicht sogar ein sehr guter Film. Ich hatte sehr viel Spaß und der Film bietet einem auch wenig Gelegenheit dazu, keinen Spaß zu haben. Ich fand ihn aber inszenatorisch flacher, als ich es mir gewünscht hätte. Ich fand diese ganzen Helmut Newton inspirierten, ich glaube nicht nur inspirierten, ich glaube er hat ja tatsächlich an der Produktion mitgewirkt, ne, und die auch in Szene gesetzt. Fotografiesequenzen, diese ganzen Shootings, fand ich toll. Und da hatte das für mich auch so den Anstrich eines wirklich guten Argento oder eines wirklich guten Martino. Das waren wirklich einfach Filme, die übersputen vor Elan und Ehrgeiz und einer anspruchsvollen Ästhetik und auch so einem Mut zum Kitsch. Eine Mut zum Vulgär-Ordinären. Und das hat mir eben gut gefallen. Und dann gibt's ja den ganzen Rest. Und der ist total okay. Aber ich glaube, du sagtest schon, eher flach, eher konventionell. Nicht verkehrt, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Wie ging's dir?
Ja, da ging's mir ganz genauso. Also ich mag die ungefähr erste Hälfte, genau das mit dieser Modeinszenierung und auch mit dieser Disco-Party, so dieser ganze Einstieg, das finde ich wirklich gut und auch wirklich schön gelöst und auch von den Bildern her sehr toll. Ich finde zum Beispiel diese erste Einstellung von diesem Schlafzimmer, die so komplett parallel ist, dieses Bett in der Mitte und dann diese Spiegelreihen nach links und rechts, da sind ganz, ganz tolle Bilder drin. Das ist so eins, wo man sagt, das hat Plakatmotiv Qualität. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo das umschlägt. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, wo auch das mit dieser Beerdigung erst passiert und dann diese Liebesgeschichte da plötzlich reingrätscht, wo man merkt, das wird nicht nur inhaltlich ein bisschen ein anderer Ton, sondern die Inszenierung wird plötzlich auch, ja, ich habe mir notiert, die wird ruppig und das trifft's irgendwie auch, weil dann plötzlich die Schnitte hektischer sind, die Kamera hektischer geführt wird und das jetzt nicht nur in Momenten, wo der Killer irgendwie unterwegs ist, sondern auch an der einen oder anderen Stelle das Ganze wirklich wackelig ist und sehr hektisch ist, was vielleicht die Paranoia unterstützen soll, aber was für mich auch so eine tonale Änderung ist, die überhaupt nicht zu dem ganzen Anfangsteil passt, den ich so mag. Und eben, dass auch diese Bilder sehr, sehr unterschiedlich sind von der Qualität. Ich finde gerade die Lichtsetzung und generell die Kameraeinstellung in der ersten Hälfte viel, viel interessanter und viel, viel mehr on point, als das dann in diesem ganzen Schlusspart ist. Da sind weniger ikonische Bilder drin, da sind weniger Lichtsetzungen drin, die ich mag. Die sind viel flacher, die wirken viel flacher, viel mehr mit natürlichem Licht gearbeitet als am Anfang. Und das finde ich so faszinierend, wo da dieser tonale Bruch dann herkommt. Aber ich spüre, dass der Film mich da an einem gewissen Punkt rein visuell ein Stück weit verliert, weil der nicht mehr die gleiche Qualität abliefert wie zu Beginn. Und gerade der Anfang ist halt enorm stark. Diese Party ist toll inszeniert. Diese Helmut Newton Momente sind unglaublich schön. Und auch diese Vaseline-Optik ganz am Anfang mag ich total gerne, weil das einfach schön in dieses Peeping Tom Ding halt mit reinzieht, ne?
Ja, klar. Und ich glaube, Blow Up ist auch nur eine offensichtliche,
ja,
ästhetische, audiovisuelle Referenzpunkte, die dieser Film benutzt. Und natürlich absolut. Auch thematisch, weil da geht es eben auch um Fotografie.
Richtig. Ja, Helmut Newton war auf jeden Fall mit drin. Der hat auch die Portfolio-Bilder von ihr, das sind seine Bilder. Aber angebliche Hauptinspiration, der war mir jetzt überhaupt kein Begriff vorher, den habe ich gerade mal nachgeguckt, als ich jetzt für die Recherche hier zu dem Film unterwegs war, scheint ein deutscher Modefotograf und auch Freund von Helmut Newton gewesen zu sein, Chris von Wangenheim oder Christian von Wangenheim wahrscheinlich. Also, ne, nehme ich mal an, das oder einfach nur Chris.
Ich sag, aber ich habe natürlich keine Ahnung. Also.
Ja, der auf einer ganz ähnlichen Schiene unterwegs ist wie Helmut Newton auch. Ne? Die waren einfach nur irgendwie in unterschiedlichen Regionen ein bisschen unterwegs und aber auch zur gleichen Ära. Aber also Newton ist der weit größere Name jetzt für mich und ich glaube auch generell. Der von Wangenheim ist anscheinend relativ früh gestorben. Ja, um auf die Regie zurückzukommen, ich finde die durchwachsen. Und es ist mir dann am Ende, habe ich gemerkt, das war jetzt für mich die zweite Sichtung, wenn ich das richtig im Kopf habe, es ist mir zu viel Handwerk. Und ein bisschen zu wenig, unterm Strich, Eigenständigkeit und eben auch einfach wirklich zu flach Richtung Ende hin.
Ja. Ich glaube, es bietet sich an, weil ich würde auch gerne noch was dazu sagen, aber was ich dazu sagen will, lädt sich konkret an ein Element des Plots an, deswegen vielleicht an dieser Stelle mal die Inhaltsangabe von Moonshade. Für die paar Menschen, die uns zuhören, die den Film nicht gesehen haben. Dürften ja einige sein, die den Film nicht kennen. Vermutlich, weil die Augen der Laura Mars nicht auf jedermanns und jeder Frau Schirm noch heute ist. Sollte er aber sein. So, die Inhaltsangabe hat geschrieben Moonshade und er schreibt Laura Mars. Das ist Faye Dunaway, ist eine gefeierte, wenn auch kontrovers beurteilte Modefotografin, die ihre knapp bekleideten oder halbnackten Modelle gerne mal auf Müllkippen, an Unfallstellen oder in schlecht beleumundeten Vierteln ablichtet. Ich mag das Wort Beleumundung. Man sollte es häufiger, vor allem in dieser adjektivischen Form, verwenden. Getreu dem Schema Sex und Gewalt. Doch es gibt jemanden, der ihren Werken Taten folgen lässt, denn ein unbekannter Mörder bringt Menschen aus Lauras Bekanntenkreis um und arrangiert alles so, wie es auch bei ihren Fotoshootings gewesen ist. Für den ermittelnden Beamten Neville, Tommy Lee Jones, das ist Laura, so eine Verdächtige, die zusätzlich das Problem hat, dass sie aufgrund parapsychischer Fähigkeiten mentalen Kontakt zu dem Killer hat, dessen Taten sie aus dessen Perspektive miterleben kann. Als Neville das herausfindet, steht zu befürchten, dass Laura selbst irgendwann zur Zielperson des Täters wird, der die Fotografin ja offenbar ausnehmend gut kennt und tatsächlich kommt der Mörder immer näher. Punkt, Punkt, Punkt. So. Ich habe gar nicht so viel zur Regieleistung zu sagen, weil ich auch viel, viel weniger einfach geschult bin, was so gerade auf visueller Ebene, Inszenierungsstil und Technik betrifft, als du, da hast du viel mehr zu sagen. Aber mir kam es auch merkwürdig flach vor und ich kann es eben relativ klar an diesem einen Story-Element festmachen, nämlich dieser parapsychischen Fähigkeit, die Laura eben hat. Die Möglichkeit eben quasi durch die Augen des Mörders oder der Mörderin, wir warten noch ein bisschen, bis wir hier den großen Twist auflösen. Sie hat eben die Möglichkeit, diese Morde mit zu betrachten, quasi aus der Ich-Perspektive. Und sie, ich weiß nicht, vorauszusehen oder parallel zu ihrem Geschehen zu sehen? Ich glaube parallel, gleichzeitig.
Ich glaube auch parallel, ja. Sie sieht das wirklich genau in Echtzeit.
Deswegen kann sie die eben auch nie unterbinden. Also wenn irgendwo drei Straßen oder drei Blöcke weiter ein Mord stattfindet und sie sieht das quasi mit an, durch diesen zweiten Blick, den sie da hat, ja, dann ist das eben so. In der Regel schon geschehen, bevor sie eingreifen kann. Und ich fand das am Anfang okay, das so zu sehen in der visuellen Umsetzung, die jetzt genau schön mit Butter oder Vaseline auf der Linse inszeniert ist und alles so ein bisschen dumpfer Ton, Weichzeichner-Optik. Aber je öfter diese Sequenzen auftaucht in dem Film, desto häufiger kam auch mir der Gedanke, hätte man das nicht alles ein bisschen interessanter inszenieren können.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde vor allem auch die Sounduntermalung, die ist richtig ätzend. Also die soll ja natürlich verstören, die soll irgendwie die Nackenhaare aufrichten lassen, aber die hat mich von Sekunde eins an, ich habe leiser gedreht bei der ersten Runde, weil ich dachte, boah, ist das ein schlimmer Ton? Der macht mir einfach keinen Spaß. Ah, ich weiß auch nicht. Das, ja, hast du vollkommen recht. Das wäre definitiv eleganter gegangen.
Naja, es ist eben auch, es ist leicht repetitiv, weil es geht so ein bisschen in, also sagen wir mal so, was die grundsätzliche Struktur des Films betrifft, nämlich, dass sie quasi gegen ihren Willen Zeuge wird diverser Morde und nichts dagegen tun kann, geschweige denn die Morde verhindern kann. Das ist jetzt mitnichten ein wahnsinnig origineller Plot-Ansatz, eine wahnsinnig interessante Prämisse, weil die hast du so oder so vor allem im europäischen Genre-Kino dieser Zeit schon seit vielen Jahren und schlägt immer wieder auf. Das muss man aber interessant gestalten, bin ich der Meinung, und eben entsprechend variieren und eben auch den Morden eine gewisse Vielfalt geben. Wenn man das eben nicht auf einer audiovisuellen Ebene schafft, dann zumindest auf einer konzeptionellen Ebene, dass man eben sagt, okay, wir zeigen jetzt nicht 8 Messermorde, sondern es wird eben auch jemand mal mit, weiß ich nicht, einem Gartengerät umgebracht oder eben von Hunden gerissen oder was weiß ich, mit einer Planierraupe überfahren oder irgendwas so in der Art. Also ich weiß, es wird jetzt albern, aber ich formuliere das bewusst so überspitzt. Da muss einfach eine gewisse Variation stattfinden. Und wenn man eben sagt, auf inhaltlicher Ebene, ich habe eben nur das Messer und der unbekannte Mörder ist eben jemand, der lauert immer Leuten auf und dann treibt er ihnen Messer in die Brust oder in den Hals. Na gut, aber dann will ich eben auf ästhetischer Ebene ein bisschen mehr Vielfalt sehen. Und das ist hier eben nicht gegeben. Und wenn man dann eben die vierte, fünfte Mordsequenz hat und immer wieder Faye Dunaways ins markerschüttertes Antlitz mit und dazu eben diese Schnitte auf diese Ich-Perspektive durch die Augen des Killers, der gerade Mord ausführt, aber auf die immer gleiche Art und Weise, wird das ein bisschen, oh, ich möchte dem Film nicht Unrecht tun, er ist ja nicht langweilig, habe ich vorhin gesagt, aber es ist eintönig.
Ja, und vor allem haben die doch eine Steilvorlage eigentlich darin, dass dieser Killer ja auch anscheinend irgendwie ihre Arbeit nachstellt, in irgendeiner Art und Weise, ne, mit diesen Morden, da wird sie mit konfrontiert, und da hätte man doch noch viel, viel mehr draus machen können, dass er da wirklich andere Orte wählt, das wirkt überhaupt nicht vorbereitet, was da passiert. Ne? Das wirkt halt wie sehr spontan im Treppenhaus ermeuchelt, aber das wirkt null planvoll, arrangiert oder irgendwie, da hätte man gerade mit diesem Modeaspekt, mit ihren Fotografien in Kombination mit der Killer sucht sich gerade ihr Umfeld aus und murkst da die Leute ab, da hätte man so viel tiefer reingehen können, dass das wirklich richtige Mordsfallen sind, die arrangiert sind mit einem Umfeld, mit Dingen, die dahin gespickt werden, und das findet aber so überhaupt nicht statt.
Es gibt ja den klassischen Spruch von Show, Don't Tell, und das schafft dieser Film hier eben nicht. Der Film sagt eben eine ganze Menge und zeigt uns relativ wenig. Du hast absolut recht, dass eben immer darauf wieder rekurriert wird, dass es eine Bezugnahme gibt auf ihr künstlerisches Schaffen, wird uns so in Filmbildern niemals gewahr, möchte ich behaupten. Aber eben auch die Tatsache, dass all diese Menschen, die umgebracht werden, aus dem persönlichen Umfeld von Laura Mars stammen, Mitarbeiterinnen sind, Kolleginnen, Freundinnen, Freunde, Ex-Partner, das wird uns eben auch nur immer erzählt. Ich habe nie das Gefühl, dass eine Person, die umgebracht wird, dass sie bis auf René Aubergenois als ihrem Manager, und der Mord kommt eben relativ spät, eine persönliche Bindung hat zu denen. Da heißt es dann eben ständig, oh, Marie wurde übrigens letzte Nacht umgebracht. Und Steven hat es erwischt. Und ich denke mir, wer sind diese Leute? Haben wir die schon mal gesehen? Mhm. Ach ja, das war ja wahrscheinlich irgendjemand, der mal im Hintergrund auf irgendeiner Vernissage da rumtänzelte. Mhm. Aber bis eben Aubergenois ins Gras beißt, er hat auch einen Namen, Donald heißt er.
Genau.
Ja. Habe ich das Gefühl, das sind einfach nur irgendwelche Namen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir die kennen oder uns für sie interessieren sollten. Und das braucht es eben auch. Wenn mir einmal gezeigt würde, wie sie innig mit jemandem umgeht und sagt, meinetwegen nur sowas Plattes sagt wie, ach, wie lange kennen wir uns schon? Jetzt bist du seit 20 Jahren meine beste Freundin. Und dann musste eben dran glauben, dann hätte das eine ganz andere, einfach auch, wenn schon inszenatorisch flach ist, eine ganz andere emotionale Wucht, als wenn mir einfach gesagt wird von Detective Tommy Lee Jones, Creepy Detective Tommy Lee Jones, ah, die ist jetzt auch tot. Und dann kommt eben Donald, ihr Manager, reingewankt und sagt, hier, komm, trink noch was, dann geht der Schmerz schneller vorbei. Was wiederum ganz schön ist, was so ein bisschen halt die Oberflächlichkeit dieser ganzen Szene auch so auf den Punkt bringt, aber ja, also das hätte man einfach besser lösen können, möchte ich behaupten, auf Drehbuchebene.
Ja, auf jeden Fall. Also bei den beiden Mädels hatte ich noch dieses Gefühl, dass es da irgendwo eine Verbindung gibt, weil sie da irgendwie bei diesen Shootings am Anfang ein, zwei Worte mit denen wechselt und so ein, zwei Witze macht. Und da funktioniert die Chemie irgendwie schon. Aber auch da habe ich wieder nicht den Eindruck, dass der Killer irgendwie was vorbereitet hat, sondern der stürmt halt einfach in dieses Ding rein, bringt die beiden um. Vielleicht legt er sie noch ein bisschen anders hin, aber das war's dann auch schon. Mhm. Und das soll dann passen zu diesen Fotografien. Das ist mir irgendwie überhaupt nicht klar, warum die das so gemacht haben. Also das ist ein bisschen schlampig, schlicht und ergreifend.
Mhm. Aber wie gesagt, also diese Fotomontagen, Fotografiemontagen, die eben an Newton erinnern, klar, den anderen Namen habe ich schon wieder vergessen. Aber eben auch, ich finde an sowas wie Rockopern aus dieser Zeit, wie Tommy hier von Ken Russell oder Phantom of the Paradise von Brian De Palma, was einfach auch so over the top ist, finde ich tatsächlich sehr gelungen. Und sie haben eben, der Film spielt in New York, auch New York zu dieser Zeit sieht einfach toll aus. Also der Film hat eben, was sie mitgegeben wird, einfach auch aufgrund seines Settings, ist so gut, dass ich mich eben darüber ärgere, dass nicht mehr daraus gemacht wird, weil ich sehe eben dieses New York aus der Zeit eines William Lustigs oder Frank Henlotters oder Larry Cohns, die alle damals in den 70ern, frühen 80ern grandiose, schmierige New York-Filme gemacht haben und ich würde davon eben gerne mehr sehen. Klar, das ist nicht die Szene, in der wir uns hier bewegen, das ist alles schon so Upper Class, das sind eben alles Kunstleute, die gutes Geld verdienen und die wohnen natürlich nicht in den schmierigen Ecken, in denen ein Maniac rumholzt da mit seiner abgesägten Schrotflinte, das ist mir schon klar. Aber da lässt sich eine Menge rausholen aus diesem vorgentrifizierten New York. Und das geht alles so verloren im Laufe des Films. Aber die erste halbe Stunde verspricht so viel. Und ich möchte auch sagen, die ist es wert, geguckt zu werden auf jeden Fall. Auch wenn der Film danach zusehends banaler wird.
Absolut, das würde ich komplett unterstreichen. Also die erste halbe Stunde lohnt sich völlig. Im Endeffekt genau bis zu dieser Beerdigungsszene, die irgendwie schon so quer da reingrätscht. Ich wollte den Namen gerade nochmal nachreichen, ich habe das nachgeguckt. Der heißt Christoph Freiherr von Wangenheim in kompletten Namen. Ein toller Name und also was ich da so sehe, fotografisch auch ein wirklich interessanter Typ. Lohnt sich da mal reinzugucken, wenn man irgendwie neben Newton noch ein bisschen mehr sehen will. Ich persönlich werde da auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer reingucken, was der noch so gemacht hat. Spannender Fotograf, aber also man sieht die Parallele zu den Arbeiten im Film absolut, ist gegeben. Ja, das, wie du sagst, es ist so traurig, weil ich glaube, in den Händen von zum Beispiel einem De Palma wäre dieses Teil hier noch mit einem bisschen anderen Ende, ein bisschen anders geschrieben, wäre das Teil pures Gold geworden. Wenn da noch ein bisschen mehr Finesse gerade am Ende reingegangen wäre und noch ein bisschen mehr auch visueller Mut. Ich glaube, De Palma hätte da mit seinen Stilmitteln nochmal unglaublich was rausgeholt, weil er eben von diesem reinen Handwerk weggegangen wäre und noch weit mehr in die Kunst reingegangen wäre. Weil eigentlich schreit dieser Film nach, das könnte ein visuelles Meisterwerk sein, selbst wenn der Inhalt nicht perfekt ist. Wie das ja auch bei vielen anderen Filmen ist. Der hat alles Potenzial. Der hat die Leute, der hat auch die Ausstattung, der hat dieses Feeling und der macht's dann nicht.
Es ist eben ein Wagnis oder eine, ich sag mal, eine fast unüberwindbare Herausforderung, einen Film zu machen, der sich im weitesten Sinne mit der Kunstwelt beschäftigt und dann eben hinter der Kamera keinen großen Künstler zu haben. Und nichts gegen Herrn Kirschner, der, ich glaube, rein handwerklich alles beherrscht, was zu beherrschen ist. Da ist irgendwie kein Bild out of focus, da ist irgendwie die Tonspur nie asynchron, die Schauspielführung ist toll. Also alles geht vollkommen klar. Aber er ist eben kein Antonioni in Blow-Up, er ist kein De Palma in Blow-Out, er ist kein Michael Powell in Peeping Tom. Und wenn man eben sagt, mein Film dreht sich um Künstler, um Leute, die halt mit Sensorik arbeiten, mit auditiver, mit visueller Kunst und ich habe aber nicht den geringsten Ehrgeiz, das auch vor die Kamera zu bringen, auf der Leinwand zu zeigen, das quasi wiederzuspiegeln, was diese Leute so antreibt, wie eben Faye Dunaway's Laura Mars, die ja anscheinend eine nationale, wenn nicht gar internationale Berühmtheit ist als Fotografin, dann sehe ich das schon als Versagen des Films an. Also der muss mir einfach eine Menge bieten. Da muss einfach mehr Ehrgeiz hinterklemmen. Und den sehe ich da nicht. Und klar, wenn dann eben auch so auf rein nomineller Ebene alles zu passen scheint und ich sehe da auch noch John Carpenter als Drehbuchautor, dann ist vielleicht einfach auch eine Erwartungshaltung da, die dieser Film zumindest nicht gerecht wird.
Ja, das stimmt. Wie fandest du Laura Mars? Also jetzt Faye Dunaway mal ganz, also ne,
dass den sie, Film dass sie ne, oder ihre Figur?
Nee, die Figur. Also okay. Wirklich die Person Laura Mars. Wie sie agiert, wie sie reagiert und wie sie als Person funktioniert.
Erstaunlich klein mit Hut dafür, dass sie so eine in einer Branche der Eitelkeiten ein so hohes Ansehen und Ruhm auch genießt. Ich wunderte mich ein bisschen darauf, wie sie sich so herumschubsen lässt von allen um sie rum. Sie wirkt auch erstaunlich unterwürfig das erste Mal, bei dem sie hier Detective John Neville da Tommy Lee Jones begegnet. Also da habe ich einfach ein bisschen mehr erwartet von ihr. Oder erhofft.
Dito. Weil, also wenn ich das sehe, ihre Funktion, sie ist ja wie so eine Annie Leibovitz, die wirklich komplette große Sets managt, die diese Shootings plant, die mit den Leuten wie ein Regisseur, wie eine Regisseurin agiert, die im Management da quasi auch mit drin steckt. Also so ein Fotoshooting wie das, was sie da abreißt, das ist halt eine richtig krasse Arbeit, wo man mit unglaublich vielen sehr schwierigen Menschen umgehen muss und wo man, wenn man nicht eine gewisse Führungsstil-Persönlichkeit mitbringt, wo man überhaupt keine Chance hat, wo man komplett untergeht und nur durch die Gegend gepfiffen wird, was sie am Set aber überhaupt nicht tut. Am Set scheint sie total drin zu sein und ich finde auch hier, dass Faye Dunaway sich da sehr gut vorbereitet hat, wie sie diese Set-Momente spielt, weil sie eine sehr authentische Fotografin darüber bringt, die halt nicht einfach nur da steht und auf den Auslöser drückt, sondern die auch wirklich tief in die Knie geht, in ganz verqueren Posen, wie das wirklich auch läuft. Also weil man halt verschiedene Perspektiven einnehmen will und da völlig drauf pfeift, wie man nach draußen wirkt, wo dann halt die Beine irgendwie kreuz und quer sind und man hängt da irgendwie direkt über der Straßenoberfläche oder so. Das macht sie richtig toll, aber in all diesen Momenten, wo sie halt eingeschüchtert wird oder, ja, wie du gesagt hast, sie ist ein passiver Spielball irgendwie. Sie schreit hysterisch rum. Sie agiert für mich auch oftmals nicht ganz naheliegend. Also indem sie zum Beispiel, sobald sie merkt, jetzt geht's wieder los, einfach mal bei der Polizei anruft, anstatt einfach nur verschreckt durch die Gegend zu gucken. Ja. Und man merkt ja auch, sie kann so agieren, weil sie bei diesen beiden Mädels, die da ermeuchelt werden, ja auch anruft. Aber sie ruft halt nie die Cops. Und ich frage mich, wieso ist das so? Warum tust du einfach nichts? Also der einzige Moment, wo sie ja mal agiert, ist, wo ihr Freund umgebracht wird und sie das Steuer dann rumreißt und da irgendwie hinfährt, ne?
Aber ja, die meisten Szenen sind eben so wortszenet gefolgt von einer Szene. Zumindest war das jetzt mein Eindruck, kann auch völlig falsch liegen, weil der Film ist jetzt auch schon ein paar Tage her und ich habe jetzt hier nicht Buch geführt darüber. Aber ich habe das Gefühl, nach fast jedem Mord sieht man sie irgendwo sitzen und um sie rum Leute, die sie trösten und sagen, ja, komm, das geht vorbei.
Richtig, ja, und sie muss dann das Shooting abbrechen und erstmal Luft holen und kann dann gerade noch so eben ein Gespräch führen und man fragt sich, hey, wo ist denn diese starke Frau hin, die da dieses ganze Set führt und die irgendwie federführend ist in ihrer Arbeit und die eigentlich mit beiden Beinen total im Leben steht, aber jetzt so völlig rausgerissen ist. Und das meinte ich mit diesen Mitternachtsspitzen. Ich musste da total dran denken, weil sie genauso hysterisch rumschreit und überhaupt nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll, wie Doris Day in diesem Film. Das das hat mich schon bei Doris Day damals, obwohl ich Mitternachtsspitzen sehr zu schätzen weiß, der hat seine Qualitäten, aber das ist auch was mir hier total auf die Nerven gegangen ist, weil dann plötzlich diese Passivität, dieses Gefangensein kommt, obwohl man von dieser Person eigentlich was ganz anderes erwartet.
Mhm. Ja. Das war einer der positivsten Attribute, ich glaube, wir haben es zumindest auch thematisiert, an Someone's Watching Me, dass du da eben wirklich starke Frauenfiguren hast und gerade Adrienne Barbeaus Figur ist auch noch als Lesbe einfach sehr progressiv, emanzipiert, sex-positive, wie auch immer gezeichnet und hier hast du eben eine klassische eine Protagonistin, die bei erster Gelegenheit sofort wieder in die klischeebeladensten Gender-Stereotype anno 1978 zurückfällt, in dem Moment, wo sie ein bisschen unter Druck gerät. Und das hat mir eben wirklich, wirklich leid getan, tatsächlich um die Figur, dass sie eben offenbar eine ist, die den Status hat einer, ja, Annie Leibovitz oder Susan Sontag dieser Zeit. Aber sobald Susan Sontag, wohlgemerkt, ist keine Fotografin, das ist mir schon bewusst, aber eben einen vergleichbaren Status offenbar genießt innerhalb dieser Community, in der sie sich bewegt, in ihrer Kunst eben auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, auch medial, aber auch von Vernissage-Besuchern. Offenbar ist sie an solche Figuren, an solche Typen wie hier John Neville, den Detective, der da reinstolpert, gewohnt, der sagt, ja, das ist irgendwie alles amoralisch und sexistisch und repräsentiert den Verfall unserer heutigen Sitten. Aber in dem Moment sackt sie komplett in sich zusammen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein Act ist, also dass sie da was vorspielt und sagt, hier, ich lock den jetzt mal aus der Reserve, indem ich eben so tue, als sei ich irgendwer und hätte dazu nichts zu sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie das authentisch bekümmert, dass sie nicht hinter ihrer Kunst wirklich steht und dafür bereit ist, auch mal in die Defensive zu gehen. Weil der Film macht diese These auf, dass das es steht ja die ganze Zeit im Raum, ihre Kunst sei provokant und sexualisiere Menschen über die Maßen. Und das ist ja auch das, spielt ja auch aufs, zahlt ja auch aufs Mordmotiv ein des Täters, des wahren Mörders am Ende, der sich am Ende dann offenbart. Ja, sie argumentiert nicht wirklich für die Güte ihrer Kunst in einem für mich befriedigenden Maße.
Nee, überhaupt nicht. Macht sie nicht. Und auch sonst wird sie anders gezeichnet, als sie dann agiert. Sie hat ja auch diese eine Szene mit ihrem Ex-Mann, wo er auch so ein bisschen, der ist ja mehr als ein bisschen übergriffig und stürmt so ein bisschen auf sie ein. Und da weiß sie sich sehr wohl zu wehren und da hat sie absolut die Hosen an und kriegt die Situation auch umgerissen. Da ist sie dann zumindest die ansatzweise starke Frau, die man erwarten würde, nur eben in diesen anderen Situationen dann nicht. Das passt nicht zusammen, das greift nicht ineinander, die wird einmal so gezeigt und einmal so gezeigt und irgendwie wird einem nie ein sinnvoller Grund präsentiert, warum das so ist, ob sie irgendwie ein Trauma hat mit Mord oder irgendwas, was sie gerade in diesen Momenten so triggert, dass sie das so raushaut, das hätte man ja irgendwie noch erläutern können, aber das macht der Film gar nicht. Da gibt's keine Anknüpfpunkte und du hast völlig recht, auch was diesen Modeaspekt angeht, wirkt sie unglaublich als authentische Fotografin in diesen Momenten, aber an allen anderen Stellen eigentlich nicht, weil nie damit gespielt wird, dass sie irgendwo mal einen Blick auf eine Location wirft, wenn man irgendwo vorbeifährt oder dass sie über ihre Kunst spricht oder dass sie irgendwo mal sitzt und wirklich an einem Shooting plant. Eigentlich wandelt sie durch ihre Räume und guckt so mit einem halben Blick auf die Fotografien an der Wand, aber sonst passiert da einfach nichts und ich glaube, das läuft anders.
Ich glaube das auch, ja. Ich weiß aber auch nicht, ich möchte da auch den Film da so ein bisschen in Schutz nehmen, vor mir selber zumindest. Ich kann jetzt nicht für dich sprechen, aber als ich ihn sah, habe ich mich auch hin und wieder gefragt, gucke ich jetzt vielleicht zu streng analytisch das Ganze an? Ich meine, die ist auf einer riesen Ausstellung ihrer eigenen Werke. Alle Leute sind nur für sie da. Und sie läuft da durch die Gänge und wird angesprochen von irgendeinem wildfremden Detective, der sich noch nicht mal als solcher hier irgendwie vorstellt, sondern einfach nur als, ich bin irgendwer. Ich laufe hier rum und gucke mir diese Kunst an, die ich kacke finde. Und es kommt ab zu diesem Szenario, dass er sie anspricht und sie quasi ihre Kunst beleidigt und sie so ihm gegenübersteht und sagt, ach ja, wirklich? Ah ja, okay. Und dann kommt erst Donald reingegrätscht, also René Auberjonois, und sagt, hier, Laura, komm mal hier rüber, dein Typ wird verlangt. Und ich denke mir, ja, das ist jetzt sehr filmisch, weil es gut ist für einen Gag und für einen kleinen Spannungsmoment, für eine kleine Spannungsspitze. Aber das würde so nicht passieren. Das ist irgendwie, da wünsche ich auch, der Film wäre so ein bisschen mehr, Realismusanspruch ist falsch, aber ein Anspruch an so ein gewisses Maß an Wahrhaftigkeit würde sich verbunden fühlen, weil das habe ich dem Film einfach nicht abgenommen. Dass auch eine Figur, eine schillernde Figur oder zumindest eine Frau, die sich in einer so schillernden Szene und extrovertierten Szene, hedonistisch-narzisstischen Szene, wie dieser hier bewegt, dass sie so ein mondänes Leben führt und so schnell, so klein mit Hut ist, wenn irgendjemand sagt, ja, aber deine Kunst ist doch ganz schön sexistisch. Ja, irgendwie hast du ja schon, ja, konnte. Ja. Na gut, auf zum nächsten Shooting.
Ja, es ist ein bisschen traurig. Da ist sie einfach nicht tief genug gezeichnet. Also wenigstens haben sie da so einen Moment, wo sie mal an so einem Bus vorbeifahren und da ihre Fotografien dran sind. Das fand ich ganz gut, aber gerade in so einer Richtung hätte ich mir auch viel mehr gewünscht, dass da solche Dinge passieren, die einfach mit dieser Modefotowelt noch viel mehr in Verbindung sind. Ja, und dass sie da noch viel, viel mehr die Hosen anhat. Schlagfertiger ist, eine schlagfertigere Frau.
Meinst du, es war vielleicht Sorge seitens der Produktion, seitens John Peters und seiner Co-Produzenten in, dass sie zu unsympathisch rüberkommen könnte, wenn man sie ein bisschen einfach tougher machen würde?
Ach, ich weiß nicht, die wollten Barbara Streisand in diese Rolle reinsetzen und ich glaube, die hätten sie da auch ganz anders reingeschrieben, weil also ich glaube, die hätte das so gar nicht spielen können. So zurückhaltend und verschreckt und so. Die ist halt
Barbara Streisand war es zu schmierig, meinte sie ja, ne?
Zu schmierig, ja. Ist es denn richtig schmierig?
Ha. Nicht ausreichend für meinen Geschmack, ehrlich gesagt. Nee. Aber da bin ich tatsächlich, die Schuld dafür, für diese Wahrnehmung, lege ich allein auf meine Schultern. Das ist einfach, weil ich aus dieser Zeit, späte 70er Jahre, ganz andere Härtegrade gewohnt war aus dem europäischen Kino. Und ich eben auch, ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste und ich habe einiges gesehen in meinem Leben, da einfach andere Stoffe kenne. Ich glaube, wenn ich vorher nie was anderes gesehen hätte als Hitchcocks, inklusive Frenzy, der, glaube ich, ein, zwei Jahre zuvor rauskam. Ich meine, selbst Frenzy ist ist härter als dies hier. Also da habe ich mir einfach ein bisschen mehr auch blutiges Gekröse gewünscht und ein bisschen mehr sexualisierte Gewalt wäre falsch, weil ich meine, wer will das schon sehen? Man enttarnt sich, entlarvt sich ja irgendwie als hemmungsloser Shovi, wenn man das sagt. Aber meinetwegen auch mit nackerten Männern oder so. Mir ist das egal. Ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr was fürs Auge auch gewünscht in dem Fall.
Das ist auch mein Punkt. Mehr fürs Auge hätte ich mir auch gewünscht. Und das jetzt gar nicht mal so sehr was Blut und Gewalt angeht oder solche Sachen, sondern für mich ist der immer irgendwie in einer Reihe mit Klute und Klute ist visuell einfach 10 Schippen drauf. Und das hätte ich mir hier eigentlich gewünscht aufgrund des Themas, dass im Endeffekt das, wovon es spielt, diese wirklich unglaublich tollen Modefotos von einem Newton, die da reingespielt werden und als ihre ausgegeben werden, dass eben sich genau das widerspiegelt, auch in den Bildern des Films. Und hätten sie, das haben sie am Anfang teilweise hinbekommen und dann ist das plötzlich weg. Und das ist das ist so ein Knackpunkt, der hätte eigentlich nicht passieren dürfen, weil damit hätte man diesen Film vergolden können. Wenn das so weiter ausgesehen hätte oder noch verschärft, noch ein bisschen besser so ausgesehen hätte. Deshalb kam ich drauf, wenn das so ein De Palma gemacht hätte oder auch ein Pecula gemacht hätte oder wer auch immer, das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ding geworden, ein mutigeres Ding geworden.
Und ich glaube, auch mit Faye Dunaway hätte man es tun können, denn sie war jetzt mitnichten ein Kind der Traurigkeit, also ist immer noch, sie ist ja immer noch am Leben, aber sie hat eben auch zu dieser Zeit durchaus inhaltlich gewagte Filme gemacht, also 10 Jahre zuvor Bonnie and Clyde, aber Chinatown ist eben auch nicht ohne, was die ganzen perfiden Untertöne betrifft, aber eben auch sowas wie Network, glaube ich, ein Jahr zuvor oder 2 Jahre zuvor. Sie hat einen Oscar dafür gewonnen, was ja auch ein politisch sehr engagierter, konfrontativer, provokanter Film war. Also ich glaube, sie wäre nicht abgeneigt gewesen, das Ganze auch ein bisschen expliziter zu gestalten. Aber es wirkt tatsächlich so, als hätten sie dieses Drehbuch zurückgeschrieben für Barbara Streisand, damit es ihr gefällt, damit sie nicht sagt, das ist jetzt aber irgendwie, ich bin doch hier, ich will eine ganz andere Art von Karriere haben. Und dann, als es Faye Dunaway gegeben haben und Irvin Kershner, haben sie es nicht wieder zurückgeschrieben. Im Sinne von, ja, jetzt lassen wir es auch einfach so auf diesem harmlosen Level. Weil es wird unglaublich viel gemordet, aber es ist unglaublich, wir hatten gerade von Columbo geredet, es ist nicht expliziter als in einer handelsüblichen Columbo-Folge dieser Zeit.
Ja, da musste ich auch mehrfach schmunzeln und dran denken, weil manche Momente sehen auch aus wie eine Columbo-Folge. Die sehen aus wie eine, ja, es ist so, die sehen aus wie eine TV-Produktion dieser Zeit, aber eben nicht wie das, was ich hier erwarten würde, wenn ich mir so diese Liste dieses Films und dieses Thema und diesen Inhalt so durchlese. Das trifft nicht das, was ich dann sehen will. Irgendwie schade. Es ist einfach irgendwie schade. Ja, und dann kommen ja noch die inhaltlichen Schwächen dazu. Jetzt hacke ich auf diesem Film rum und am Ende werde ich das irgendwie rumreißen, dass ich ihn trotzdem mag. Aber da kommen wir später zu.
Ja, ich sehe auch gerade eine gewisse Schwierigkeit, aber bitte, versuch dich dran.
Diese Liebesgeschichte. Patrick, wie doof ist die denn? Also ich habe mir auch hier notiert auf meinem Notizzettel einfach nur depperte Liebesgeschichte. Die kommt doch aus dem Nichts. Die gehen in diesen Wald, weil sie nicht direkt in die Stadt zurück will von dieser ganz seltsamen Beerdigung, die irgendwie überhaupt nicht wie eine Beerdigung wirkt, sondern wie ein kurzes Gespräch auf irgendeinem Museumsflur. Und dann landen die in dem Wald und plötzlich geht das los. Hä?
Ja.
Hat dich das irgendwie erwischt? Hat dich das irgendwie gekriegt? Hast du dem Film das irgendwie abgekauft?
Ich habe mich gefragt, einfach auch selbstkritisch, ob solche Szenarien funktionierten zu einer gewissen Zeit, dass man einfach, weil man einen sehr großen Star mit Faye Dunaway und einen Up-and-Coming-Star wie Tommy Lee Jones hatte, dass man einfach wie selbstverständlich davon ausgeht, wenn die sich begegnen, dann werden die sich auch ineinander verlieben. Also wenn deren Figuren sich einander begegnen. Weil ich habe es eben auch, und ich habe den Film jetzt zum ersten Mal in Gänze gesehen, ich habe ihn nie so weit gesehen, dass ich bis zu der Liebesgeschichte kam, aber in dem Moment, wo sie zum ersten Mal aufeinandertreffen, nämlich bei dieser Fotoausstellung, dachte ich mir, oh nein, die beiden landen zusammen in der Kiste. Und ja. Der Film bereitet dafür aber nicht den Boden, weil er im Grunde ist Tommy Lee Jones die ganze Zeit grenzwertig übergriffig in seinen Kommentaren und am Ende, im Grunde muss er sagen, was ich an dem Film hoch anrechne, vielleicht muss man jetzt auch mal irgendwie den Twist auflösen, er ist ja am Ende, Achtung, großer Spoiler, der Mörder. Im Grunde, das muss ich eben auch dem Film positiv anrechnen, bleibt er sich selber und seinen Überzeugungen bis zum Ende treu. Weil im Grunde betritt er die Szenerie und sagt, du amoralisches Schwein, Fotografin. Und genau aus diesem Grund begeht er eben auch all diese Morde am Ende. Mehr oder weniger direkt. Und bleibt sich damit schon treu. Aber das Problem des Films, die Herausforderung ist eben, und das hätte man eben auch ganz einfach umgehen können, indem man die beiden nicht zusammenbringt, ist eben, dass der Film unbedingt auch noch diese Liebesgeschichte erzählen will. Und da passt das nicht rein. Nee. Weil er macht eben klar, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass er nichts von ihr ihrer Kunst hält und eher so mittelmäßig viel von ihr als Person.
Er wirft doch die ganze Zeit kein Auge auf sie. Man merkt da nichts von. Ganz im Gegenteil. Der ist mit seinem stoischen Gesichtsausdruck und seiner leicht grummeligen Art ist der überhaupt nicht da bei ihr, sondern macht da so sein Ding und plötzlich stürmen die aufeinander los, als seien sie schon Monate ineinander verschossen, was einfach aus dem Nichts kommt.
Naja, es gibt diese Szene, in der sie dieses Setup hat mit der Videokamera und dem Fernseher und das beeindruckt ihn ja schon, ne?
Ja, beeindruckend tut ihn das, aber da ist er ja viel mehr bei sich als bei ihr.
Ja, aber das irgendwie ist, glaube ich, so in den Augen der Filmschaffenden hier hinter der Kamera und drehbuchseitig, an dem Drehbuch hat ja mitgewirkt, in weiten Teilen umgeschrieben, David Zadok Goodman, sollte man mal sagen. Mhm. Ich glaube, das ist schon aus den Augen hier der Kreativschaffenden dieser Meet-Cute-Moment, dieser klassische. Weil ich habe das Gefühl, der ist so inszeniert, obwohl er inhaltlich das nicht hergibt.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, doch, weil also er da ein bisschen aufweicht, so ein bisschen aufbricht, zum ersten Mal unsicher ist und mal seine sensible Seite zeigt.
Seine sensible Seite zeigt. Das haben sie aber ganz schön versaut, du. Das funktioniert ja einfach.
Ich sage ja auch nicht, dass es gut ist. Ich glaube, es ist der ehrenwerte Versuch, das so zu gestalten.
Auch als die dann später da ein bisschen rumknutschen und rumfummeln wollen, als der andere Polizist dann reinkommt. Ne? Also es ist auch so ein Moment, wo man da sitzt und sich das anguckt und sich denkt, oh, eieiei, wollt ihr das wirklich? Macht ihr gerade, was ihr möchtet? Es hilft dem Plot ja auch einfach überhaupt nicht. Das hätte man einfach rauslassen können. Das hätte man einfach streichen können.
Ja, Kaffeesatzleserei, Entschuldigung. Aber der Film, ich glaube, der Film will das auch ein bisschen. Zumindest wenn man sich ansatzweise analytisch damit beschäftigt, weil er hat ja wohl einfach eine verquere Produktionsgeschichte und auch die Kreativgeschichte hinter dem Drehbuch ist schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht drin war und das tatsächlich eine relativ späte Entscheidung war auf der konzeptionellen Ebene, also in der Präproduktionsphase, dass man gesagt hat, Tommy Lee Jones, auch durch sein Casting, wirkt ja schon ein bisschen verdächtig. Was können wir denn machen, um ihn quasi einfach mal so als möglichen Täter zu entlasten? Wir machen Brad Dourif noch ein bisschen verrückter und wir geben ihm auch noch diese kleine Liebesgeschichte mit Laura Mars. Vielleicht war das auch von Anfang an da, kann auch sein. Und dann haben sie einfach das Pech gehabt, dass Tommy Lee Jones gecastet wurde und eben festgestellt, oh, der Typ ist einfach doch gar nicht so cool in seiner Art und Weise, wie er mit Laura umspringt. Ich sehe es eben auch nicht. Andererseits, also wie gesagt, der positive Aspekt ist eben, es macht sie so ein bisschen verrückter, weil es komplett irrational wirkt von ihrer Seite aus, dass sie sich verliebt, aber es kratzt eben auch an ihrer Glaubwürdigkeit und dann verstehe ich eben auch, dass viele Menschen in ihrem Umfeld sagen so, oh Laura, die ist ein bisschen durch, also ich weiß nicht, ob man ihr so trauen kann, guck mal, die hat sich sogar in diesen übergriffigen Kopf verliebt und er ist ja wirklich immerhin konsequent assi gezeichnet, selbst wenn er an den Tatort kommt, setzt er sich dort in den Stuhl, der in der Ecke steht, breitbeinig, irgendwie kratzt sich am Kopf und weil er hat ja den Mord begangen, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt aber doch nicht. Und verhält sich eben so wie jemand, der den Mord begangen hat und der vollkommen desinteressiert ist an der Lösung dieses Falls.
Ja, stimmt.
Und rückblickend ergibt das alles Sinn. Wenn man es dann aber guckt, live zum allerersten Mal, also nicht live, aber zum ersten Mal, habe ich mich auch immer gefragt, warum? Und ich meine, einige Warums gehen nicht weg. Das ganze Warum der Liebesgeschichte geht nicht weg. Aber es ist mir zumindest im Nachhinein schlüssig, warum er das von sich gibt, was er die ganze Zeit von sich gibt. Und auch seinen Standpunkt nicht umkehrt bis zum Ende des Films.
Ja, ihr nehme ich das sogar ein Stück weit ab, weil sie halt auch diesen echt übergriffigen Ex-Mann hat Also sie scheint da einfach gezeichnet zu sein als eine Frau, die sich grundsätzlich seltsame Männer aussucht. Also irgendwie würde ich das sogar noch dem Ganzen abnehmen. Aber auch da sind sie halt einfach nicht tief genug in den Details drin, dass sie irgendwie auch mal irgendein Gespräch zwischen den beiden zeigen, was mal nichts mit dem Fall zu tun hat, zum Beispiel irgendeine Verbindung, irgendeine Gemeinsamkeit, irgendwas ist ja einfach nicht da, es ist einfach nicht gegeben. Die beiden verbindet dieser Fall und sonst eigentlich nichts, irgendwie. Ja. Das ist auch wieder schade, dass da nicht ein bisschen tiefer eingestiegen wird und dem Ganzen mehr Substanz gegeben wird durch irgendwelche kleinen Nebensätze oder irgendwelche kleinen Dinge, die da reinspielen. Und schluderig.
Ja, ich finde es hochfaszinierend, weil es ist tatsächlich nur dem unglaublich großen Talent vieler Menschen vor der Kamera zu verdanken und eben auch tatsächlich auch dem Mensch, der die Kamera geführt hat, Victor J. Kemper, der ein etablierter, legendärer, möchte ich sagen, Hollywood-Kameramann ist. Schnitt hat Michael Kahn erledigt. Also es sind wirklich alles Profis. Das sind Leute, die sind seit Jahren oder Jahrzehnten, waren die schon damals im Filmbusiness. Die haben das einfach drauf. Und ich glaube einfach nur dem handwerklichen Können und der Kunst aller Beteiligten ist es zu verdanken, dass es einigermaßen so funktioniert, weil auf narrativer Ebene offenbaren sich da unglaublich viele Schwächen bei näherem Hingucken. Auch dieser, was mir eben auch enorm übel aufgestoßen ist, ist der, nicht übel, wäre zu viel gesagt, aber sehr, sehr gezwungen wirkte, war dieser Assistent von John Neville, von das Detective, ja. Frank Adonis, spielt hier einen Typen namens Cell, der immer auch so etwas über die Maßen eklig ist, etwas unverhältnismäßig eklig, glaube ich, einfach nur um Detective John Neville ein bisschen sympathischer erscheinen zu lassen. Zum Beispiel als Brad Dourif umkommt, also erschossen wird, sagt er hier, ich habe dem Staat gerade $200,000 gespart. Also für eine Inhaftierung. Und da sagt dann eben Tommy Lee Jones Figur so, ach, jetzt sei doch nicht so zynisch. Oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall wirft er ihm einen entsprechenden Blick zu. Und ich denke mir, aber eigentlich bist du doch der größte Zyniker von allen. Also eigentlich sollte der Spruch von dir kommen. Das wirkt wie so eine Figur, die nur reingeschrieben wurde, um einen relativ schmierlappigen Typen etwas weniger schmierlappig wirken zu lassen im direkten Vergleich.
Ja, stimmt, hast du völlig recht.
Als ob man irgendwie wirklich ein Drehbuch gehabt hätte mit nicht nachvollziehbaren Handlungssträngen und nicht wirklich nachvollziehbar agierenden Figuren und man hätte gedacht, okay, wie können wir das Ganze retten? Jetzt haben wir das für Barbara alles umgeschrieben. Wie machen wir daraus einen Faye Dunaway-Film? Und wie machen wir daraus eine Faye Dunaway Tommy Lee Jones Love Story?
Ja, da hätten sie halt umentscheiden können, dass man da was anderes tut. Aber okay, das ist jetzt, ne, ich rede viel über einen Film, den es nicht gibt. Das ist nicht cool. Wir haben halt nun mal dieses Barbara Streisand Vehicle Ding hier. Und ja, wie du sagst, es ist nur der Spielfreude dieser Menschen geschuldet und nur dem Können so vieler beteiligter Leute geschuldet, dass das irgendwie trotzdem noch funktioniert und dass das trotzdem ein unglaublich interessanter Film ist. Der ist nicht unglaublich spannend, aber interessant. Und das macht das Ganze dann irgendwie auch sehenswert, trotz allem. Aber manche Szenen wirken halt auch wie Nachdrehs und da merkt man die Produktionsgeschichte. Das ist wie diese Waldszene, die wirkt nicht schlüssig integriert in das Ganze. Das wirkt, als hätte da nachträglich jemand gesagt, boah, wir müssen das noch reinnehmen. Geht in den Wald, haut das durch, das schneiden wir da rein.
Ja.
Und also, ja, das kann man so machen, das sollte man aber nicht.
Die Herausforderung für mich, wenn wir über sowas sprechen, ist tatsächlich, inwieweit bin ich willens, diese ganzen klassischen Mechanismen des Genre-Kinos so zu akzeptieren und einfach nur als interessante Variation dessen oder derer hier zu betrachten oder zu bewerten und wann stören sie mich aktiv. Und ich kann hier keine klare Trennlinie ziehen, weil in einigen Momenten, wie zum Beispiel dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, ist mir eben störend aufgefallen. Dann wiederum gibt es so absolute dumme, stereotypische Szenen wie der Moment, in dem halt Brad Dourif erschossen wird, dann gegen Ende und sie erfährt dann eben telefonisch, dass der mutmaßliche Mörder jetzt nicht dingfest gemacht wurde, sondern getötet wurde. Und das Erste, was sie macht, ist sofort ihren Polizeischutz wegschicken. Und ich denke mir, nee, das ist dumm. Das ist dumm. Das öffnet nur Tür und Tor für irgendwie eine Situation, in der du gleich in Gefahr gerätst. Das macht man einfach nicht. Trotzdem gucke ich mir das an und denke mir, ich denke nur nicht mal wirklich viel drüber nach. Ich bin willens, das einfach darüber hinwegzusehen, das nicht groß zu reflektieren und das zu akzeptieren als einen klassischen Zug von ihr, den sie machen muss, damit wir gleich ein entsprechend spannendes, finales Szenario kriegen. Denn dafür muss sie den Polizeischutz einfach wegschicken. Sonst wäre es uninteressant. Da würden irgendwie Cops vor ihrer Tür stehen und es wäre langweilig. Weil sie wäre ja geschützt.
Sie fragt an der Stelle auch überhaupt nicht nach, wer es denn war.
Nee.
Das ist mir
maximal desinteressiert an allem.
Ja, aber also ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin ein Typ, der auf meinen Shootings plötzlich Visionen hat und aus der Sicht des Killers Morde verfolgt. Dann ist doch das Erste, was mich interessiert, wer ist es und warum zum Geier habe ich das gesehen? Und also, wo kommt die Verbindung her? Ich wäre neugierig an ihrer Stelle. Sie interessiert es einen feuchten Kehricht. Sie interessiert es überhaupt nicht. Ja, das ist doch nicht logisch. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das passt doch überhaupt nicht zu dieser Person.
Um es auf was Positivem zu enden. Oder ich meine, das Gespräch muss noch nicht enden, aber der Film endet auf was Positivem. Was ich tatsächlich konzeptionell total reizvoll finde, ist die Situation, in dem sie sich tatsächlich dem Mörder direkt gegenüber konfrontiert sieht, also Tommy Lee Jones als Detective Neville und quasi dieser zweite Blick, den sie hat, ihr eigentliches Blickfeld überlagert. Mhm. Und das finde ich rein auf einer konzeptionellen Ebene sehr, sehr stark tatsächlich. Mhm. Dass sie ja sieht durch seine Augen auf sich selber drauf und das quasi ihren tatsächlichen Blick auf ihn überlagert. Ich kann das jetzt ganz schlecht umschreiben, aber wenn man den Film sieht, glaube ich, dann wird einem relativ klar, was ich damit meine. Und ich weiß nicht, ob es jetzt inszenatorisch wahnsinnig gut gelöst ist, aber ich finde es als Idee sehr spannend, dass sie quasi erblindet in diesem Moment.
Ja, das ist ein spannender Moment.
Und ich wünsche, sie hätten mehr daraus gemacht. Es ist auch wieder, gleich wieder so dieses Wunschdecken dahinter, so, ach, was hätte Brian De Palma daraus gemacht? Das wäre irgendwie fantastisch gewesen. Das wäre eine groß angelegte Splitscreen-Montage gewesen.
Oh ja, das könnte ich mir auch direkt vorstellen. Aber das habe ich so oft in diesem Film, dass in meinem Kopf ein ganz anderer Film läuft als vor meinen Augen. Vielleicht ist aber auch genau das Geniale an diesem Film, dass einem selber das passiert, dass man plötzlich diesen visionären Blick entwickelt und dass man durch fremde Augen etwas völlig anderes sieht, als wenn man durch die Augen des De Palma diesen Film nochmal neu sehen würde. Denn er hat das alles und das macht es so spannend. Er hat all dies, es ist ein Film der Möglichkeiten. An allen möglichen Stellen. Ja, man sieht überall Potenziale, man sieht überall Möglichkeiten, was da hätte draus entstehen können. Mhm. Aber man sieht halt eben auch, was dann da nicht draus entstanden ist.
Ich glaube, der Film ist eben psychologisch zu wenig interessiert an dem, was da vor sich geht, auch an Laura selber, was bedauerlich ist und eben viele ihrer Entscheidungen irrational wirken lässt. Und das ist eben, also ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass jemand wie Dario Argento, der jetzt tonal ähnliche Filme gemacht hat, bloß eben sehr viel grafischer, was sexuelle und sonstige grafische Gewalt betrifft, die sind auch nicht unglaublich tiefgründig psychologisch. Die ersetzen eben diese psychologischen Finessen durch einfach dieses vulgär, ordinäre, obszöne Element. Und das passt dann eben auch. Und dieser Film hat eben weder noch, der ist komplett okay als guter, solider Thriller. Er ist aber eben nicht bemerkenswert in der Art seiner Inszenierung. Und was ich glaube, das größte Problem ist nicht, dass er im konventionellen Sinne schlecht ist oder auch nur mittelmäßig, denn ich finde ihn tatsächlich aktiv gut. Ich habe Spaß daran gehabt. Aber er ist eben ein Film, den man betrachtet und sich immer denkt, ah, das habe ich aber anderswo schon besser gesehen. Und das hätte doch der und der irgendwie viel, viel besser auch in den Griff bekommen. Und für mich hakt es eben. Ich stolpere eben noch viel mehr als darüber, dass ich denke, hier und da hätte man einfach inszenatorisch mehr rausholen können, über eben dieses psychologische Desinteresse an den Figuren. Dass man eben nicht willens ist oder offenbar in der Lage war, Faye Dunaways Figur konsequent zu zeichnen als eine Frau, die sich selbstbewusst in dieser Szene, in diesem Zirkel, in dem sie sich bewegt, behauptet. Oder eben als John Neville hier den Detective als konsequenten Psychopath zeichnet, als Soziopathen, wie auch immer. Und ich, also, das ist einfach, da sind für mich zu viele Brüche drin. Sachen, die Menschen tun, die für mich nicht schlüssig wirken, die in Situationen geraten, die ich auch als nicht organisch gewachsen empfinde, wie zum Beispiel, warum läuft Laura plötzlich mutterseelenallein durch diese Lagerhallen da am Hafen?
Ja, richtig.
Wie kommt die überhaupt in so eine Situation? Ich meine, wir reden hier wirklich von der Star-Fotografin mit offenbar millionenschweren Aufträgen, die ein ganzes Team um sich schert, was man aber nie so richtig sieht, was immer sofort verschwunden ist, wenn es dann irgendwie die Handlung erfordert.
Na, außer auf der Polizeiwache, wo plötzlich alle zugegen sind und man fragt sich, warum sitzen die alle da? Die eine Frau hat Visionen und das gesamte Team wird vorgeladen und hängt jetzt im Polizeipräsidium ab. Hä? Ist auch nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, aber.
Wieso trauert Laura nicht adäquat um ihren mutmaßlich, ich denke mal, der Film suggeriert das, besten Freund und Manager Donald? Also ganz abgesehen davon, dass der von René Auberjonois gespielt wird und eben der ganz toller ist und seine Rolle auch toll spielt und eine ganz tolle Lloyd Bridges Fresse ziehen kann.
Wo ich und eine
sehr hübsche Frau ist, den sie quasi mehr oder weniger direkt in seinen eigenen Tod schickt. Die sollte verdammt nochmal Gewissensbisse haben, noch und nöcher. Ich möchte die Frau auch mehr leiden sehen. Nicht, weil ich irgendwie blöder Sexist bin und ein Problem habe mit Faye Dunaway oder der Rolle, die sie hier spielt. Nee, das wäre einfach adäquat. Sie überredet ihn, sich ihre Sachen anzuziehen, damit sie sich unbemerkt von dieser Party da wegschleichen kann und den Polizeischutz umgehen kann. Und unterschreibt damit quasi sein Todesurteil. Mhm. Und trotzdem sitzt sie da am nächsten Tag und denkt sich, Also du hast diesen kurzen Moment der Reflexion, glaube ich, und Faye Dunaway versucht das mit diesem Nichts an, was ihr das Drehbuch bietet, so rüberzubringen, glaube ich sogar noch. Aber auf einer Dialogebene findet da ganz wenig statt.
Absolut. Bist du irgendeinem dieser roten Heringe auf den Leim gegangen?
Nee.
Ich finde das also dieses überall steht Twist-Ending. Ja. Also ne, im Endeffekt findet man das in fast jeder Inhaltsangabe, egal wo man guckt. Oh, und ich finde das überhaupt gar keinen Twist. Also das ist es einfach irgendwie nicht. Ja klar, irgendwie, es werden viele falsche Fährten ausgelegt, es werden viele Leute unsympathisch genug gezeichnet, dass sie es hätten sein können, aber es wird einem ja nirgendwo einen Haufen schlüssiger Gründe hingelegt, warum sie es hätten tun sollen. Die haben ja eigentlich im End alle kein Motiv. Und das Motiv des eigentlichen Killers wird hier dann auch in den letzten Minuten abgehandelt, aber vorher auch mit keinem Federstrich erwähnt. Ist ganz offensichtlich nicht die Idee des Films gewesen, das so anzugehen. Ne? Es ist kein Whodunit oder so.
Nee, ich glaube auch tatsächlich, dass die Wahrnehmung, dass hier sei ein crazy Twist-Ende am Ende, auch wahrscheinlich eher aus der Richtung von Leuten kommt, die in ihrem Leben relativ wenige Thriller, zumindest Thriller einer bestimmten Epoche oder Machart gesehen haben. Weil ich glaube, wenn man ein bisschen geschult ist in dem Bereich und das an den ein oder anderen auch schmierlappigeren Film gesehen hat, dann weiß man eben auch darum, dass alles passieren kann. Und gerade wenn es ein Szenario gibt hier wie dieses, es relativ eindeutig ist, was da am Ende bei rumkommt. Ich glaube, was einige Menschen überrascht hat, war der Mut des Films, albern zu sein, weil natürlich ist im Grunde die letzte Handlungswendung unmotiviert und eher albern. Ich glaube tatsächlich, was einige Menschen überrascht, ist sowas in einem Film mit Faye Dunaway und anderen großen Stars zu sehen. Also es war auf jeden Fall eine Mainstream-Studio-Produktion und ich glaube, darin sowas zu sehen wie dieses Ende hat einfach Menschen überrascht. Aber es sollte niemanden überraschen, der in seinem Leben schon mehr als einen Hitchcock oder einen De Palma oder einen Argento oder einen Martino oder einen, was weiß ich, D'Alamano gesehen hat.
Ja, da hätte mich jetzt mal sehr interessiert, was Carpenter da ursprünglich zu Papier gebracht hat, weil es scheint ja in der ersten Fassung ein anderer Killer, andere Killerin, was auch immer gewesen zu sein. Und da wäre ich doch mal neugierig, ob der da eine bessere Idee hatte oder einfach eine interessantere Idee hatte, wäre jetzt fairer.
Gab es für dich überhaupt noch einen anderen potenziellen Killer oder Killerin als John Neville?
Nee, eben nicht. Das ist ja der Punkt. Also es gab eine Menge Leute, wo man merkt, obwohl vielleicht einen ganz kleinen Augenblick, man hätte auch ihren besten Freund, hier René Auberjonois, ich vergesse den Rollennamen immer, Donald, da genau. Da hätte ich mir noch vorstellen können, dass der in so eine Rolle reingeht. Das wäre möglich gewesen, das hätte man so schreiben können, das wäre vielleicht auch interessanter gewesen, aber jetzt so richtig gesehen habe ich das nicht, nee.
Und, ich habe es vielleicht in ihrem Ex-Mann gesehen, dann wiederum dachte ich, der ist zu wenig präsent, um sich zu eignen, also ich habe es als Möglichkeit akzeptiert, aber er fällt fast komplett aus dem Film raus, zunehmend, was auch schade ist, weil wie gesagt, Raul Julia ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein fantastischer Schauspieler und ich sehe immer, hätte gerne noch mehr von ihm gesehen, aber ich dachte, im Grunde ist er auch zu sehr an der Peripherie des Geschehens, um eine wichtige Rolle zu spielen und es wäre schon ein sehr, sehr billiger Trick, wenn die Kreativschaffenden diese Karte ziehen würden am Ende und würden sagen, ha, es war der Ex-Mann, der seit 60 Minuten nicht mehr aufgetaucht ist.
Ja gut, aber den billigen Trick haben sie ja dann trotzdem durchgezogen, indem sie dann plötzlich mit dieser Kindheitsgeschichte da um die Ecke kommen. Ja. Und diesen schizophrenen Zügen. Waren das schizophrene Züge? Ja, ne?
Irgendwie. Ja, vermutlich.
Ja, das, also ein billiger Trick ist das dann auch.
Ja, aber immerhin war seine Figur präsent. Und wie gesagt, ja, er ist sich ja treu geblieben. Also er ist ja, einfach ein Widerling, also konsequent den ganzen Film hindurch. Deswegen funktioniert eben auch die Liebesgeschichte nicht so. Was aber eben funktioniert, ist die Tatsache, dass er am Ende sagt, hier, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, ich war die letzten 90 Minuten ein ziemliches Arschloch. Überraschung, ich bin's immer noch und ich bringe auch alle um.
Und hab sogar einen Grund. Und im Endeffekt wurde dieser Grund ja zumindest in der allerersten Einstiegsszene, wo er da zu dieser Vernissage kommt, eigentlich ja doch ein Ticken etabliert.
Ja, klar.
So ein bisschen. Also da gibt da zumindest ein bisschen was vor. Da hätte man es schon riechen müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei meiner ersten Sichtung gerochen habe. Dafür ist die zu lange her.
Es ist doch offensichtlich, wenn man es wirklich, also
ja. Ja, ist es.
Wer sollte es sonst gewesen sein? Welchen Grund hat er? Welchen Anlass hat dieser New Yorker Detective, der offenbar nicht kunstinteressiert ist, sondern noch viel schlimmer das Werk dieser Künstlerin als unmoralisch und übersexualisiert bewertet und kein Interesse daran hat? Warum sollte er überhaupt auf dieser Ausstellung sein?
Richtig. Und ich glaube, spätestens dann, ja, mit dem Filmwissen, was man heute hat und den vielen Filmen, die man so geguckt hat, wie wir beide das getan haben, ist halt genau diese Liebesgeschichte auch genau der Knackpunkt. Ab da weiß man's. Ab da weiß man's, weil man genau merkt, was hier drehbuchseitig versucht wird, dass versucht wird, den Zuschauer noch mehr emotional irgendwie daran zu binden und irgendwie da reinzuziehen. Und leider ist auch genau das, was dann vollkommen nach hinten losgeht. Und ich weiß nicht, ob das hier in den 70ern, ob das da noch funktioniert hat. Ich glaube, auch da waren die Leute, die gerne Filme geguckt haben, die gerne ins Kino gegangen sind, schon viel zu vorgebildet, um da nicht drauf reinzufallen.
Ich glaube auch.
Weil da lief halt einfach auch schon genug in dieser Richtung. Das ist da schon ein älterer Hut. Also dementsprechend weiß ich nicht, da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan, denn dieser Twist hätte vielleicht sogar einer sein können, hätte man das ein bisschen anders geschrieben.
Ja,
es ist und so ein bisschen irgendeinen roten Hering auch mit einem Motiv ausgestattet, weil daran hapert es halt total. Die roten Heringe sind ja da, aber die Motive sind einfach überhaupt nicht da. Weder für den Ex-Mann,
ja,
noch für Brad Dourifs Figur hier. Also es ist einfach
nicht. Ja, der so eine Art Chauffeur ist, aber wohl mal Ex-Knacki war und seine Daseinsberechtigung als Red Herring ist eben, dass er eben wohl einen zwielichtigen Background hat und mal im Knast gesessen hat und eben immer nervös Fingernägel kauend und nervös um sich blickend da in der Ecke steht und irrational wirr rüberkommt, ohne jemals bedrohlich zu sein. Also merkt, er ist genervt. Ja.
Von seinem Auftraggeber. Ich würde diesen Film so gerne von einem De Palma sehen und zeitgleich rauskommt nochmal von einem Paul Verhoeven sehen. Und also das wären zwei Versionen. Wirklich, ich glaube, das wäre eine Granate. Ich hau hier immer auf den armen Kirschner, ne? Das tut mir auch wirklich leid.
Nee, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich meine, einhauen auf einen Toten ist jetzt nicht in Ordnung, aber das tun wir, glaube ich, auch nicht. Ich denke mal, unsere Kritik ist schon relativ sachlich und es geht ja auch nicht ad hominem jetzt an irgendeiner Stelle. Also ich möchte nicht irgendjemanden an dieser Produktion, der daran beteiligt war, irgendwie persönlich beleidigen. Das haben wir erst weder du noch ich irgendwie an irgendeiner Stelle getan. Ich denke auch, dass dieser Stoff prinzipiell ein guter ist und ich glaube eher als konventionell, wie gesagt, schlecht ist dieser Film einfach nur ein enttäuschender Film, den ich immer noch summa summarum als gut begreife, aber doch ein 100 Minuten der verpassten Chancen. Weil daraus hätte man echt was Gutes stricken können. Ich finde auch die Love Story gar nicht, glaube ich, so kritikwürdig wie du. Ich denke, man kann auch wirklich mit diesem mittlerweile fast langweiligen Klischee der schlecht erzählten Love Story, der Hollywood Love Story auf Knopfdruck, nämlich ein Drehbuchautor, Autorin sagt dir, du hast jetzt gefälligst Gefühle zu empfinden und zack, da ist die Liebesgeschichte. Ich glaube, damit kann man auch spielen. Einfach mit diesem Kunstgriff, das irgendwie immer so einzuflechten, wenn man dann eben Anteilnahme seitens des Publikums erzeugen will, die eigentlich nicht da ist. Das ist irgendwie, damit kann man Spaß haben. Aber ich glaube, dafür bedarf es eines mutigeren Regisseurs, und vielleicht auch eines mutigeren Drehbuchautors, als es hier David Zeller Goodman, den ich ehrlich gesagt nicht zuordnen kann.
Ich auch nicht. Keine Ahnung.
Ich guck mal, was hat er noch geschrieben? Der hat Logan's Run geschrieben, zumindest namentlich bekannt. Oh, er hat Straw Dogs von Peckinpah geschrieben.
Oh, Farewell My Lovely ist auch.
Eben an der Seite von Peckinpah, der an seinen Drehbüchern Anteil hatte, also involviert war und deswegen eben auch fragwürdig, wie groß sein kreativer Teil daran war.
Scheint so ein klassischer Umschreiberling zu sein, was man hier so sieht, ja. Ja, so einer, der halt dran gesetzt wird, wenn irgendwie nochmal was gedreht werden muss. Aber das spricht halt auch wieder für diese Produktionsgeschichte, dass auf der einen Seite wird der Handwerker beschäftigt, auf Drehbuchseite wird jemand beschäftigt, der eher mitschreibt, umschreibt, nachschreibt, wie auch immer. Also das ist irgendwie, wird da halt einfach dran gedreht. Ich glaube, diese Produzentenseite mit Barbara Streisand im Nacken war wahrscheinlich dann die Krux des Ganzen. Ja, die Arme. Die hat doch schöne Sachen gemacht.
Nein, das sollte zum geflügelten Wort werden. Barbara Streisand im Nacken.
Ja, stell dir das mal vor, das wäre doch gruselig.
Es ist eine schwierige Situation. Ich glaube auch herausfordernd für alle Beteiligten, wenn du eben in diesem Szenario bist. Da bist du irgendwie gerade mit so einem aufstrebenden Regisseur, der einen Riesenhit hatte mit A Star Is Born, offenbar viel reißen will in Hollywood. Und das hat ja John Peters in späteren Jahren auch getan. Große, große Hits gab mit Rain Man und sowas. Das sind mal alles Riesen-Blockbuster und Batman war als Produzent beteiligt. Aber der wollte eben viel und dann ist er eben auch nur mit einer Riesen-Showgröße verheiratet und die diktieren dir im Hintergrund, was hier zu laufen hat. Und da kommst du eben rein als Irvin Kershner, ehemaliger B-Movie-Regisseur, ohne großen Namen, noch 2 Jahre entrückt vom Mega-Erfolg mit Empire Strikes Back. John Carpenter, auch keine etablierte Größe als Drehbuchautor. Und die können dir quasi vorschreiben, was du zu machen hast. Deswegen möchte ich auch ein bisschen davon abrücken, eben den bekannteren Namen hinter den Kulissen zu viel Verantwortung zuzuschreiben. Und wie gesagt, Faye Dunaway, Tommy Lee Jones und Co. sind eh raus. Sie machen das Beste aus dem, was sie zur Verfügung haben. Aber
ja, absolut.
Das ist eben ein bisschen wenig.
Ja, und das
Tragische ist, hier die Barbara Streisand Songs haben sich meines Wissens nach gar nicht besonders gut verkauft. Also Prisoner hat es irgendwie auf Platz 40 der Charts geschafft, der Song Abspann.
Obwohl ich den gar nicht schlecht finde.
Ja, der ist ganz cool.
Ja. Es bringt ein gewisses Feeling mit, wo ich halt nach wie vor nicht sicher bin, ob das dem Film irgendwie weiterhilft. Aber als Song an für sich finde ich das gut. Ja. Aber ich mag den Film unterm Strich, weil er interessant ist. Ich stelle fest im Voraus, ich will den immer noch viel lieber mögen und ich merke mir den auch anders. Ich hatte den von der ersten Sichtung, ich merke mir interessanterweise offensichtlich das Gute an diesem Film, weil das, was bei mir kleben bleibt, längerfristig, ist diese erste Viertelstunde oder diese ersten 20 Minuten. Denn die sind wirklich gut, die sind visuell richtig gut, das steigt gut ein, dass allein diese Typografie und die ersten Shots, wo man merkt, dass der Camper an der Kamera wirklich einfach unglaublich schöne Arbeit leisten kann. Das ist das, was kleben bleibt, was in meinem Kopf drin bleibt und weshalb ich den noch immer gleichsetze mit ein paar von meinen wirklich Lieblingsfilmen. Ne? Also halt hier aus dieser Peculiar-Richtung oder generell dem Paranoia-Kino dieser Zeit. Und es ist eigentlich schön, dass diese Sachen kleben bleiben und so dieser Quatscher am Ende so ein bisschen dann im Sumpf der Erinnerungen verschwindet. Er hat halt einfach was. Er hat halt einfach was. Er ist absolut sehenswert und nicht vergessenswert und dennoch schlussendlich nicht brillant. Wirklich nicht brillant.
Das soll es auch gewesen sein, glaube ich. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ja, ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen.
Oh Mann. Ja.
Spannendes Ding.
Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, sehenswert, falls für alle Menschen, die den Film noch sehen möchten, die sich nicht daran stören, dass wir ihn quasi ruiniert haben, indem wir den Twist verraten haben, es gibt noch so viel anderes Sehenswertes. Und allein für Brad Dourif und René Auberjonois und die wirklich Orbital Lane Flügel gut besetzten Nebenrollen, sollte man sich den nochmal angucken. Und für einige wirklich schicke New York der späten 70er-Aufnahmen, weil dieses, wie gesagt, vorgentrifizierte New York ist cool hier und da. Ich sehe das immer sehr, sehr gerne.
Ja, Dito, und es ist auch nicht so, es sind keine klischeebeladenen Bilder, keine klischeebeladenen Ecken größtenteils. Also das gefällt mir auch richtig gut. Richtig schönes Großstadt-Flair, was einfach ein Gefühl vermittelt. Cool.
Wo kann man dich sonst noch so hören, sehen? Was machst du dieser Tage?
Hören, sehen und erleben, ja, dieser Tage.
Was ist passiert seit unserem Gespräch über einen mörderischer Sommer?
Es gibt ein paar neue Shootings, die man sich auf meiner Homepage angucken kann. Also so ein paar neue Bilder sind entstanden und da passiert jetzt auch im Herbst nochmal richtig viel. Ich nehme an, diese Folge, wahrscheinlich kommt die irgendwann im Winter. Wahrscheinlich hört ihr das hier gerade irgendwann im Winter. Und dann guckt doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei, www.nunsichtbar.de. Oder lauscht mal zum Beispiel bei Low Orbit Drift vorbei, bei irgendeinem Streaming-Service eurer Wahl, für die musikalische Untermalung der Wintertage. Ja, ich glaube, das ist auch erstmal aktuell, ist sonst nichts großartig passiert. Aber wenn ihr nochmal genau wissen wollt, welche Faye Dunaway-Folge mir besser gefällt als dem Patrick und warum sie ihm nicht ganz so gut gefällt, da gab es doch dieses Buch, oder? Da gab es doch irgendwo so ein richtig schönes...
Ach so, nein. Oh Gott, der Werbeblock, der obligatorische.
Nein.
Menschen wissen das. Ich habe ein Buch geschrieben über die Fernsehserie Columbo. Es heißt Columbo. Und da ist ein wenig schmeichelhaftes Kapitel auch von 4-5 Seiten Länge drin über die Faye Dunaway-Folge.
Der Tote in der
Heizdecke, genau. Mit der wunderbaren Claudia Christian aus Babylon 5 auch noch in einer größeren Rolle. Und ja. Ich bin wenig gnädig zu dieser Folge. Was mir auch, glaube ich, viele Leute ankreiden, dass ich grundsätzlich zu Columbo ein bisschen ungnädig bin hier und da einfach ein bisschen kritisch. Aber zu großen Liebe gehört eben auch die Fähigkeit zur Kritik und die übe ich eben also hier und da aus.
Man kann auch lieben und kritisieren gleichzeitig. Das funktioniert hervorragend.
Aber viel wichtiger, nullsichtbar.de und Low Orbit Drift, was natürlich auch brav in den Shownotes verlinkt wird. Folgt bitte Udos Kunst. Das wäre auch mir ein wichtiges Anliegen.
Oh, sehr gerne. Das würde mich auch.
Ich habe in Lower Decks übrigens reingeguckt. Extra für
dich. Nein.
Die erste Staffel? Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, mehr habe ich nicht geschafft. Aber bevor du mich wieder darauf ansprichst, nicht meine Tasse Tee. Aber ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Sie sind ja relativ kurz mit gut 20 Minuten.
Ja, und auch sehr kurzweilig. Also, ja, aber wenn man den Humor nicht mag, wird es nicht funktionieren. Die Qualitäten sehe ich halt schon auf der Seite, dass das wieder. Ich fand das ein bisschen mehr Star Trek Feeling als das, was sonst so gerade läuft. Einfach.
Das ist richtig, ja. Wozu aber auch nicht viel gehört.
Das ist wiederum auch vollkommen korrekt, ja. Das stimmt.
Aber ja, es wird ein Buttlet geschwungen und so und die Leute tragen cool aussehende Uniformen, also die Zeichentrickfigürchen. es ist in Ordnung. Und der Vorspann ist natürlich auch sehr angelehnt an vor allem Voyager und TNG, von daher.
Ja. Und abgeschlossene kleine Rahmenhandlungen und so halt diese Richtung. Also ja, ich verstehe jeden, der sagt, nicht meine Tasse. Ich bin jetzt bei der zweiten Staffel eingestiegen und auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich gerade wieder reinkomme. Aber die erste hatte mir sehr gut gefallen, das weiß ich noch, ja.
Ein halber Sehtipp, Star Trek Lower Decks, so.
Ein halber Sehtipp. Guckst du denn sonst gerade irgendwelche Serien?
Vieles angefangen, das meiste abgebrochen. Emergence angefangen und abgebrochen. Nine Perfect Strangers bei Prime Video angefangen und abgebrochen. Wobei mich meine Frau immer noch dazu überredet, die eine oder andere Folge zu gucken. Ich wäre ja heiß auf das eine oder andere, aber ich habe immer die Befürchtung, dass es mich zu sehr bedrücken könnte. Ich bin ja immer noch relativ neugierig auf diese HBO-Serie aus dem vergangenen oder vorletzten Jahr, Chernobyl. Ich glaube, eine BBC-Koproduktion, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, ich bin noch einfach so traumatisiert von der ganzen Pandemie-Sache. Weißt du, da gab es sowas.
Habe ich von gehört, ja.
Hast du gar nicht mitbekommen, ne?
Nur so am Rande.
Ich bin noch nicht dazu in der Lage, etwas zu gucken, was nicht erbaulich ist.
Nee, verstehe ich. Ja, nee, es gibt auch viel auf meinem Zettel, was ich gerne mal gucken würde, was aber einfach noch nicht so richtig gut verfügbar ist.
Menschen empfehlen mir For All Mankind. Aber ich habe weder Bock auf ein Apple Plus Abo, noch mich durch eine erste Staffel zu gucken, die gar nicht so toll sein soll. Und die zweite, die ist dann richtig super, wurde mir gesagt.
Oh, ja, das sowas hasse ich auch. Das ist irgendwie, warum muss denn der Anfang Mist sein?
Ich glaube, er ist kein Mist, aber er ist einfach nur gut. Er ist so gut wie die Augen der Laura Mars. Und die zweite Staffel ist dann das Äquivalent zu Teufelskreis Alpha oder sowas.
Okay. Ich schreib's mir mal lose auf den Zettel, aber irgendwie bei Serien ist auch teilweise ein bisschen die Luft raus.
Hast du Eindruck?
Nee, nichts Konkretes. Ich gehe ja eher gerade zu kürzeren Formaten wieder viel, viel mehr zurück. Und das geht mir jetzt die ganzen letzten Monate schon so, dass vielleicht ist auch nur für mich persönlich bei Serien ein bisschen die Luft raus, weil ich meine, auf Netflix und Konsorten kommt ja immer noch jede Menge Zeug, Woche für Woche irgendwelches neues Gedöns. Aber ich stelle fest, dass ich gerade unglaublich viel Lust habe auf irgendwas zwischen 60 und 90 Minuten oder 60 und 100 Minuten, weil das in meinem Alltag vielleicht gerade besser passt, aber einfach auch, weil ich gerade unglaublich Lust habe auf knackigere Geschichten, die ein bisschen schneller auf den Punkt kommen, die irgendwie... Ja, zackiger funktionieren. Ich weiß nicht. Auch mal so eine gute Mr. Moto-Länge von 60 Minuten.
Yes,
da gibt's gar nichts. Ja, da gibt's gar nichts gegen zu sagen. Das ist total schön. Ja, da zieht's mich gerade meist eher hin.
Mr. Moto notiere ich mir jetzt. Als Erinnerung an mich selbst, die ich auch im Regal stehen habe, aber viel zu lange nicht geguckt
habe. Ja, das ist immer wieder wert, die mal zu entstauben, mal rauszuholen. Und das ist auch einfach unglaublich schön schnell geguckt. Das kann man abends, auch wenn man schon was angeschlagen ist, total gut machen.
Und der Rassismus ist so weit entrückt, dass er gar nicht mehr so stört.
da muss man viel zwinkern und über einige Dinge hinwegsehen, aber Mr. Moto hat eben auch viel Gutes.
Ich habe es als Kind geliebt, ja.
Ja, Dito.
Ich bin, glaube ich, einer der größten Mr. Moto-Apologeten überhaupt. Also da bist du an der richtigen Adresse. Gut,
sehr gut.
Danke dir. Nun sichtbar, Low Orbit Drift. Reinhören, reingucken. Lohnenswert. Udo,
ich danke dir.
Und bis zum nächsten Thriller oder wer weiß das schon.
Ah, sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Bis dann.
Bye, bye.
Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.